Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Chaos Computer Club mit dem Nordfunk oben. Mein Mikrofon ist ein bisschen noch nicht in Ordnung. Wir machen erstmal los mit einem Stück Musik. Ich habe hier Boris Sempler dabei, ein ganz schönes Stück. Achso, im Studio sind Tanjev,
der Pi und der Carsten.
So, wir müssen uns erstmal hier richtig einleben und spielen Enos LM3.16. So, jetzt nochmal richtig. Hier ist der Chaos Computer Club Mainz mit dem Nordfunk auf Rheinwelle 92,5. Im Studio sind der Tanjev,
der Pi und der Carsten.
Euer Mikrofon hört noch ein bisschen lauter. Unser Thema heute sind Dateiformate. Was es damit auf sich hat, warum man das überhaupt braucht, wollen wir hier mal erklären. Fangen wir erstmal an mit, was ist das überhaupt und wozu braucht man das? Ja, will keiner was sagen, fange ich an.
Dateiformate sind dafür da, um Daten dauerhaft zu speichern. Und dann ist eben die Frage, wie macht man das, dass die Daten möglichst gut erhalten bleiben. Und dann gibt es eben spezielle Speicherformate für eben jede Art von Daten, die man speichern will. Angefangen von reinen Textspeicherformaten, Bild, Ton, dann eben bewegtes Bild, sprich Video. Und darüber hinaus natürlich noch viele ganz spezialisierte Speicherformate für alle möglichen anderen Arten von Daten, CAD oder...
Also Zeichnungen.
Ja, also Design, Computer-Aided Design-Daten für Architekten, Ingenieure und so weiter. Also die Bandbreite ist beliebig groß eigentlich.
Dann fangen wir mal vorne an. Bei Textdateien, der Hintergrund ist eigentlich, dass Computer ja gar keine Texte speichern können, sondern nur Zahlen.
Ja.
Erstmal, ne? Also hatte man die Idee, eine Tabelle zu machen, wo man sagt, ich ordne jedem Buchstaben eine Zahl zu und dann speichere ich eben nicht die Buchstaben, sondern die Zahlen. Aber dann weiß ich ja, welche Zahl was bedeutet. Hat man erstmal eine Tabelle gemacht mit 128 Zeilen sozusagen oder Zahlen. Da hat man erstmal die 26 kleinen und 26 Großbuchstaben reingetan. Die 10 Ziffern hat man schon 64, dann kommen noch Punkt, Komma, Klammern, in verschiedenen Variationen und so weiter.
Ja, und dazu natürlich nicht darstellbare Zeichen, so Sonderzeichen, die der Computer selber braucht. Und dann sind die 127 Zeichen ganz schnell voll.
Genau, Zeilenende und Leerzeile, Leerschlag und sowas. Ja, genau. Und ein Problem war natürlich, das wurde in Amerika erfunden, deswegen heißt es auch ASCII, American Standards, wie heißt das?
Weiß das einer? American Standard Code for Information Interchange.
Ja, genau. Und die Amerikaner haben ja nun kein SZ und kein Ü. Und auch kein N mit einer Tilde drüber oder sonst irgendwelche kruden Sachen. Aber wir Europäer halt schon. Und da gab es natürlich dann das Problem, dass diese Zeichen irgendwann auch in die Tabelle rein mussten. Aber die hatte nur 128 Plätze.
Und die war halt schon voll, ne?
Und die waren schon ziemlich voll, ja genau. Also hat man gedacht, naja, dann machen wir jetzt eine größere Tabelle mit 256 Plätzen. Dann haben wir oben noch weitere 128 dazu gewonnen. Aber das reicht immer noch nicht, deswegen gibt es da verschiedene Varianten.
Vielleicht sollen wir noch kurz sagen, warum das so komische Zahlen sind mit dem 128 und 256.
Bitte?
Weil die Computer kann immer nur an, aus. Der ist so ein bisschen blöd. Der hat immer nur kleine Schalter, wo an oder aus ist. Und dann setzt er halt alle Zahlen aus Zweierpotenzen zusammen. Das heißt, wir haben dann irgendwie 7 Bit, die dann 128 Zeichen repräsentieren. Ich glaube, so ins Detail brauchen wir jetzt nicht gehen, aber nur mal so grob.
Genau, also der Computer rechnet immer so mit Potenzen zu 2.
Ja, genau, deswegen haben wir immer so komische Zahlen. Ja.
Deswegen sind es halt nicht 100, sondern 128.
Ja, da hat man sich relativ früh darauf geeinigt, dass das so funktioniert. Also so einer der ersten großen Computer, der hatte noch irgendwie, arbeitet noch im 10er-System, aber das hat nie wirklich gut geklappt.
Man verschwendet einfach Platz damit.
Ja, und das Binärsystem hat sich dann einfach durchgesetzt. Insofern, also die großen Klassiker sind eben 2 hoch 8, 2 hoch 16, 2 hoch 32. Das sind so die.
Deswegen hört man das immer wieder bei Speicherangaben und Festplattengrößen.
Ja.
Ja, genau, dann, genau, richtig. Jedenfalls war die Tabelle erst zu klein, dann hat man halt welche dazu genommen und jetzt konnte man Ö, Ü, Ü abspeichern. SZ, was sind da eigentlich sonst noch drin? Irgendwelche norwegischen Zeichen?
Ja, so französische Zeichen, die haben auch immer so Apostroph über den,
ja, genau,
über den Umlauten und
ja,
so.
Ja, stimmt. Dann gibt es ein C mit so einer kleinen 5 unten dran. Das Cedilla heißt das, glaube ich.
CD,
ja. CD im Französischen, genau. Und trotzdem hat das nicht gereicht. Also für einen Teil der europäischen Länder war es dann okay, so Westeuropa. Und dann kommen halt die Osteuropäer mit noch ganz anderen Zeichen. Und dann kommen, ich weiß nicht,
na gut, dann spätestens kommt das Kyrillische,
griechische Buchstaben, ja, das ist ja auch, was man in mathematischen Abhandlungen ja ganz gerne mal braucht.
Ja.
Und das passt dann auch nicht. Dann hat man halt gesagt, naja, man nimmt halt verschiedene Tabellen. Ne? Dann hat man irgendwie so ungefähr 10, 14 verschiedene Tabellen definiert, die unten alle gleich waren. Immer noch ASCII sozusagen.
Mhm.
Und der obere Teil war dann immer unterschiedlich belegt. Also Westeuropa war dann eben, was man in Westeuropa braucht. Dann gibt es eine Tabelle mit den griechischen Zeichen oben drin. Dann gibt es eine Tabelle mit Nahostzeichen, was weiß ich.
Ne? Wie man die Sprache umschaltet im Grunde.
Genau, gab immer Probleme, weil wenn ich dir eine Textdatei schicke, die ich in westeuropäisch sozusagen abgespeichert habe und dein Computer geht davon aus, dass es jetzt griechische Zeichen sind, der kann ja auch nur gucken, welche Zahlen da drin stehen und muss halt die Tabelle wissen. Und wenn er die falsche Tabelle nimmt beim Umsetzen, dann kriegst du die falschen Zeichen auf dem Bildschirm, was man bei E-Mail manchmal sieht zum Beispiel.
Ich wollte gerade sagen, bei E-Mail sieht man das ganz gut, weil E-Mail ist ja auch ein relativ altes Format. Da wurde mit 7-Bit gearbeitet. Das 8-Bit wurde letztlich als Prüfbit genommen.
Mhm.
Auch heute ist es halt noch so, dass zumindest solange man die POP- und SMTP-Systeme nutzt, letztlich alles, was größer ist als 7-Bit, dann umgerechnet wird. Und wenn man halt eben der eine andere Tabelle zum Umrechnen nimmt, um es zu verschlüsseln, zum Versenden, und der andere zum Entschlüsseln eine andere Tabelle nimmt, dann hat man halt statt einem Ü dann plötzlich irgendwelche seltsamen Zahlenfolgen oder Sonderzeichenfolgen da stehen. Und das macht das Lesen dann so ein bisschen umständlicher.
Meistens geht's, weil die meisten Buchstaben sind dann doch ganz normale Buchstaben. Ne? Und so gehen immer nur ein paar Buchstaben kaputt, wo man SZ stand oder so.
Kann man immer noch schön raten, wenn dann statt des SZ ein Fragezeichen da steht, weil er nicht wusste, was es war.
Ja, genau. Sowas halt. Genau, dann gibt es halt Zeichen, wo der Computer sagt, ja, das kenne ich ja jetzt gar nicht, das ist nicht belegt in der Tabelle oder so. Da gibt es keinen Buchstaben für. Gibt es aber dann auch eine Lösung, hat man irgendwann gedacht, naja, gut, wenn das jetzt hier nicht reicht mit den 256 Zeichen, dann machen wir halt jetzt eine noch größere Tabelle. Man sich überlegt, wir nehmen 32 Bit, das macht dann 4 Milliarden Zeichen, 4 Millionen, Milliarden Zeichen, oder? Mhm. 4 Millionen?
4 Milliarden eher.
Milliarden, meinte ich doch. Mhm. 4 Milliarden Plätze in der Tabelle, das ist eine sehr, sehr, sehr große Tabelle und da passt nun wirklich alles rein. Da passen dann auch asiatische Zeichen rein, wo man weiß, die haben mehrere tausend verschiedene Zeichen, die kann man da alle schön ablegen. Und selbst archäologische, also altägyptische Hieroglyphen und so kann man da alles unterbringen.
Selbst Zeichen, die man noch gar nicht kennt, wie sie aussehen, wo man nur archäologisch weiß, die dass es die gegeben muss. Und wenn wir irgendwann mal wissen, wie es heißt, dann wie es aussieht, dann machen wir das mit dazu.
Das heißt, in der Tabelle ist ja schon Platz freigehalten dafür, aber keiner weiß, wie das Zeichen eigentlich aussieht, wenn man das mal auf dem Bildschirm ausgeben möchte. Gut, und das funktioniert. Jetzt hatte man aber wieder das nächste Problem, weil jetzt braucht man pro Zeichen nicht mehr ein Byte zum Abspeichern, sondern 4 Byte. Das heißt, ein ganz normaler Text, der fast nur ganz normale Buchstaben verwendet, braucht halt 4-mal so viel Platz wie früher. Und das ist auch
wieder blöd. Ohne, dass mehr drin steht im Grunde.
Genau, und da steht im Prinzip dasselbe drin, genau. Und das ist jetzt auch wieder blöd. Also hat man jetzt angefangen, okay, dann machen wir halt eine besondere Codierung, eine besondere Art und Weise, wie wir die Zahlen aus dieser Riesentabelle abspeichern, so dass wir häufig benutzte Zeichen in einem Byte unterkriegen und weniger häufig benutzte Zeichen brauchen halt mehr als ein Byte. Dann kriegt man das Problem in den Griff, wird aber andererseits auch wieder ganz schön kompliziert am Schluss. Ne?
Genau.
Soweit ich weiß, gibt es dann auch so Umschaltzeichen in UTF.
Also das Ganze nennt sich dann UTF-8. Das dann ganz toll kleine Dateien erzeugt und trotzdem alle Zeichen kann.
Genau.
Aber leider können das noch nicht alle Programme und dann gibt es dann da auch wieder Probleme. Aber
die meisten können es aber eigentlich schon mittlerweile.
Ja, die neueren.
Ja.
Aber man stößt immer wieder auf Programme, die es noch nicht können, oder?
Ja, das sind die wahrscheinlich, die nicht weiterentwickelt werden, ne?
Ja.
Hauptsächlich.
Ja gut, aber jetzt, momentan sind wir an dem Punkt, wir speichern jetzt momentan nur Zeichen ab. Das heißt, der Text kann gespeichert werden, aber wir haben keine sonstigen Informationen dabei erstmal. Ja, das heißt, Formatierungen zum Beispiel werden halt rein in so einem Format nicht abgespeichert.
Genau, das ist dann nur Zeichen an sich.
Genau.
Ob die dann fett gedruckt sind oder kursiv, das ist dann nochmal extra.
Genau, und wenn man das machen will, dann muss man eben sich darüber hinaus auch noch was überlegen.
Genau. Was ich noch erwähnen wollte, ist, es gibt Umschaltzeichen, also so Sonderzeichen, wie zum Beispiel, was du erwähnt hast, wie das französische Akzent, gibt es als einzelnes Zeichen. Dann kann man sagen, jetzt kommt ein Buchstabe mit dem Akzent, das ist dann das erste Zeichen und als nächstes Zeichen kommt dann ein E und dann ist klar, okay, das ist jetzt ein E mit so einem Akzent. Dann muss man halt nicht 4 verschiedene Es speichern mit so rum und eine Dach und eine Tilde und einem umgekehrten Dach, sondern man kann halt sagen, Man hat halt für das Dach eins, für den Strich und für dies und für das und kann das mit beliebigen Buchstaben kombinieren. Dadurch kann man dann auch wieder Platz sparen.
Der setzt dann einfach das Dach über das Zeichen drüber.
Ganz genau. Ja, ist allerdings ist ja auch schon wieder noch komplizierter, weil wenn man da mal sich anguckt, wie dieses Unicode funktioniert, man wird wahnsinnig. Also das ist nicht mehr, eigentlich ist es nicht mehr so einfach in Tabelle gucken, was bedeutet die Zahl, sondern es ist halt viel komplizierter geworden. Mhm. Aber wir haben vielleicht jetzt schon mal rausgefunden, wozu man überhaupt Dateiformate braucht. Der Hintergrund ist eigentlich, dass der Computer nur Zahlen speichern kann. Er hat also quasi kein fotografisches Gedächtnis.
Und das möchte er dann halt möglichst alle Zeichen speichern können, aber mit möglichst wenig Platz.
Genau. Ja, und das kommt dann auch noch dazu. Platz und so weiter. Genau.
Mich hat das gerade amüsiert, wie du sagtest, man kann nicht mehr so einfach an eine Tabelle gucken und das einfach so ablesen, sondern das wird schon echt kompliziert. Und das erinnert mich jetzt gerade an einen Professor meiner Mutter, meine Mutter hat Archäologie studiert und insofern, der hatte dann auch riesige Bücher mit Tabellen von Zeichen, also diese Keilschriftzeichen von vor 5000 Jahren. Und ja, da war es dann auch so, dass je nachdem, in welchem Kontext ein Zeichen stand, es irgendwie 20 verschiedene Bedeutungen haben konnte. Und das war dann auch so.
Also so einfach nachschlagen geht dann auch nicht so ganz einfach.
Nee, das ist nicht einfach 1:1 übersetzbar. Wobei dort auch noch dazu kam, dass die Zeichen halt ganze Wörter waren. Also da waren es ja keine Buchstabenzeichen. Ähnlich wie die chinesische Schrift heute auch ist, dass es zum Teil ganze Wörter sind oder eben Silben und die ganz, ganz viele Bedeutungen haben können und dann hast du halt eben auch noch mehrere tausend verschiedene Zeichen. Ich weiß nicht, im Chinesischen gibt es, glaube ich, alles in allem irgendwie 20.000 Zeichen, von denen so die wichtigsten 4.000 zumindest die Gelehrten beherrschen. So.
Ja, gut. Also die lesende Bevölkerung kann die, ja,
das stimmt. Die lesende Bevölkerung, der normale Durchschnittsmensch, der wird wahrscheinlich mit unter 1.000 Zeichen auskommen. Weil.
Aber soweit ich weiß, werden die teilweise auch so kombiniert ein bisschen.
Ja, also ja, ich glaube auch die Sätze
sind so ein bisschen. Man kann ja auch sagen, wir haben unheimlich viele Wörter, aber im Endeffekt sind es ja doch nur 26 Buchstaben. Mhm. Und die wir ja dann irgendwie kombinieren. So.
Ja, ja, nur dass es halt im Chinesischen selbst für den Alltag wohl irgendwie schon ein paar hundert Zeichen sind. Also das ist schon, wenn du ganze Silben benutzt, also.
Mhm. Ja. Aber scheint zu funktionieren. Jedenfalls ist alles nicht so einfach.
Jetzt aber bei den Computern haben wir jetzt ja keine Tabellen mehr, sondern also normalerweise muss man nicht selber in die Tabelle gucken, sondern wenn man ein Programm der Datei aufmacht, kriegt man das ja automatisch von dem Programm übersetzt,
klar,
weil das Programm versteht, was in der Datei drin steht und das dann dementsprechend auch anzeigt. Man sieht es halt nur, wenn es nicht funktioniert, wenn der Umlaut weg ist oder so.
Wenn die falsche Code-Tabelle dann halt genommen wurde und man dann irgendwie manuell auf die richtige Tabelle umschalten muss.
Genau. Code-Page irgendwas hat man vielleicht schon mal gesehen unter Windows. Ne? Mhm.
Genau, kommt ab und zu beim Starten, glaube ich.
1251 oder so.
Ja. Ja. Die Relikte aus der alten Zeit.
Genau, das sind so verschiedene Tabellen, die Microsoft mal in DOS-Zeiten wahrscheinlich noch erfunden hat,
genau,
um mit dem Problem fertig zu werden. Und manchmal tauchen die heute noch auf. Ansonsten gibt es dieses ISO 8859. Das ist ein Standard der International Standardization Organization. Mhm. Also ein internationaler Standard, der 15 verschiedene Tabellen festlegt und eigentlich recht verbreitet ist. Aber Carsten, du hast eben schon gesagt, korrekt, man kann keine Formate abspeichern. Also so kursiv, unterstrichen, fett, Schriftart, Schriftgröße kann man auf diese Weise jetzt erstmal nicht abspeichern, sondern nur wirklich reinen Text mit Zeichen und Buchstaben. So, und da kommen so Office-Formate ins Spiel, ne?
Ja, da gibt es dann eben, je nach Programm, was man benutzt, unterschiedliche Formate. Früher hatte ja jedes Programm sein eigenes proprietäres Format. Inzwischen sagen wir mal, versucht man irgendwie auf einen offenen Standard zu kommen, was auch nicht so richtig gut klappt. Ich meine, der Quasi-Standard lange Zeit war halt einfach das Doc-Format von Word.
Ist eigentlich immer noch Quasi-Standard, oder nicht?
Das, so mit, wobei es ja nicht mehr das eine Doc gibt. Sondern das Doc-Format hat sich ja auch mit der Zeit weiterentwickelt. Also ich meine, wenn ich angucke, das erste Doc-Format, was ich kannte, das war Word 4.0 für DOS. Da war halt vieles noch nicht drin, was heute möglich ist. Wobei die Kernsachen, also die Kernfunktionen waren schon dabei, es sind halt noch ein paar Sondersachen dazu gekommen. Das neue Word hat ja nicht mehr Doc, sondern DocX, was irgendwie so eine Art XML-Format ist.
OOXML heißt es doch, oder nicht? Dachte ich jetzt. Oder war das auch verkehrt? Ist das was anderes? Also was die halt bei der ISO eingereicht haben zur Standardisierung?
Das ist wieder was anderes.
Entschuldigung, dann erzähl weiter.
Bin ich falsch. Ja, es geht ja darum, ich habe so manchmal den Eindruck, das ist so ein bisschen bewusste Verwirrungstaktik. Aber grundsätzlich, dass das Doc-Format legt schon eben Formatierungsfunktionen fest. Und zwar relativ umfangreich. Man hat halt alle möglichen Funktionen bis hin zum Beispiel zu Textfeldern, die also automatisch formatiert werden können, wie zum Beispiel Gliederungen, Fußnoten, also über die normalen Basics hinaus, ich sag mal, dass ich Zeichen formatieren kann, dass ich Absätze formatieren kann. Also das ist schon mal eine große Unterscheidung. Das heißt, ich kann einen ganzen Absatz sozusagen in sich komplett formatieren.
Ja.
Ich kann dann auch Formatvorlagen generieren, also dass ich nicht jeden Absatz einzeln nochmal alles zuweise, sondern einfach nur sage, das ist das Absatzformat Standard. Und sofern da nichts anderes dabei steht, guckt er dann einfach, wie sieht ein Standardformat aus. Und dann habe ich eben einen Zeichensatz, den ich dafür verwende. Dann wird es natürlich schon wieder schwierig. Das Ganze ist halt gut erst auf DOS, später auf Windows sehr proprietär zugeschnitten gewesen. Das heißt, es war klar, welche Schriftarten installiert waren, welche Namen die hatten und wie die aussahen. Und wenn ich das jetzt auf einem ganz anderen Rechner mache, auf dem völlig andere Schriftarten installiert sind, dann kann er das eventuell nicht anzeigen, weil er die Schriftarten nicht findet.
Gut, das ist dann wieder noch ein anderes Problem. Das heißt, ja, wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit, wie man überhaupt abspeichert, welche Schriftart benutzt werden soll.
Genau.
Und ja, das ist quasi ein Stück Text, wo der irgendwie sagt so, Achtung, hier kommt jetzt so ein, ich will jetzt mal sagen, welche Schriftart ich haben will. Und das ist folgende so und so und so. Und dann ist das ein Stück Text, so irgendwie Sans Serif, 14 Punkt, bla, keine Ahnung.
Ja, gut, nur das ist halt, dass er nicht einfach klar sagt, also nicht so wie bei HTML, wo es dann eben so Sans Serif und Serifenschriftarten gibt, sondern es ist dann wirklich, es wird eine klare Schriftart vorgegeben. Was weiß ich, Kurier oder Times New Roman oder so, so die großen Klassiker.
Also ja gut, okay, klar. Also keine Gruppe oder so ungefähr soll es aussehen, sondern schon eine,
schon
das eine ist genau die, die ich jetzt haben will.
Ja, genau. Ja, genau.
Und, aber das speichert Word irgendwie ab und wir wissen eigentlich nicht so ganz genau wie, ne? Weil das ist proprietär, ist nicht offen.
Es also ist nicht, ja, jein. Also ich meine, es ist schon bekannt, wie das Ganze abgespeichert wird, ja.
Ja, nur mir ist es nicht bekannt.
Man hat es dann in der Zwischenzeit irgendwann mal rausgetüftelt. Dann
man hat es
dann
rausgetüftelt. Es ist natürlich, die beiden anderen großen Mitbewerber damals konnten diese Dateien auch öffnen. Das hat meistens geklappt. Also es gab manchmal so das ein oder andere Formatierungszeichen, was nicht richtig übersetzt wurde. Und muss man natürlich auch dazu sagen, sie hatten zum Teil halt auch einfach nicht den Funktionsumfang, das heißt, sie konnten manche Sachen einfach gar nicht richtig konvertieren.
Achso, du meinst, wenn ein Programm zum Beispiel keine Inhaltsverzeichnisse automatisiert generieren kann und Word hat aber gespeichert, hier kommt jetzt das automatisch generierte Inhaltsverzeichnis hin, dann funktioniert es in einem anderen Programm nicht beim Öffnen.
Klar.
Ja, okay.
Oder es funktioniert, aber du kannst es nicht mehr aktualisieren, weil in Word hast du halt, also es wird auch schon mal eingebettet.
Ja,
das
genau.
Heißt, der Text ist auch da oder das Inhaltsverzeichnis, aber es ist halt klar gekennzeichnet als letztlich sozusagen ein Textfeld, das aktualisiert werden kann. Und in Word kannst du dann schlicht über einen Tastendruck das dann wieder aktualisieren und dann sozusagen setzt er alle Seitenzahlen zum Beispiel wieder richtig oder sortiert die Fußnoten neu oder so.
Also ja, genau, sowas. Ja, und das ist halt eben so, das ist so der Mehrwert. Ne? Man kann Fußnoten machen, man kann Bilder beschriften, dann steht da Abbildung 1, Abbildung 2, das kann Word automatisch durchnummerieren und das muss ja alles abgespeichert werden. Dies ist eine Abbildungsnummer,
ja,
damit man hinterher, also der Computer muss ja wissen, dass es eine Nummer ist. Und wenn ich ein Bild davor einfüge, dann verschieben sich die Nummern der Bilder danach zum Beispiel.
Hm.
Und außerdem will ich im Text ja auch referenzieren, siehe Abbildung 5. Und dann muss die 5 ja auch aktualisiert werden, wenn das Bild plötzlich eine andere Nummer kriegt zum Beispiel.
Genau. Dann kommst du ja schon aus der reinen Textverarbeitung raus.
Ja.
Ja, mit Abbildung sind wir schon im Bereich Bild.
Und, genau, die müssen ja auch mitgespeichert werden.
Und dann hast du schon Bilder drin. Ja, jein, musst du nicht. Du kannst auch einfach einen Platzhalter abspeichern,
ja,
und das Bild kommt dann da rein.
Ja, das ist, kann man machen, hat sich aber überhaupt nicht bewährt, wenn wir ehrlich sind, weil die Bilder verschwinden manchmal, weil die habe ich nur auf dem Desktop gehabt und wenn ich sage, ich habe mein Dokument fertig, kann ich das Bild da löschen.
Mitkopieren und
das
dann denkt
genau
man nicht
das,
dran.
Was meiner Frau zum Beispiel schon passiert ist. Bilder eingefügt und dann waren die auf dem Desktop und danach so, ja, ich habe es ja jetzt eingefügt, dann kann ich es auf dem Desktop löschen. Danach war halt nur noch der Platzhalter in dem Dokument. Und dann kann man sich das Bild wieder irgendwo herkramen, rausfutteln. Und
ja, weil bei Internetseiten ist das noch so.
Ja gut, da verschwinden die Bilder auch nicht ganz so. Oder man ist sich dessen auch eher bewusst wahrscheinlich.
Ja. Dass wenn, das so muss ist. Man schon dran denken. Dann aber.
Ja, das gut. ist richtig.
HTML wurde ja im Prinzip als grundsätzlicher Standard eigentlich als Textformat definiert auch. Ja, also wirklich als spezielles Datenspeicher- oder ja, Text- und Bildspeicherformat für das Internet. Mhm. Ja. Weil im Internet haben wir ja keine Seiten mehr, das heißt, man braucht auch keine Seitenzahlen mehr. Dafür hat man den großen Vorteil, dass man nicht nur seitenweise vor- und zurückblättern kann, sondern dass man quasi mit einem Klick weiterblättern kann. Deswegen die ursprüngliche HTML-Formatierung sah ja wirklich, war auf wissenschaftliche Texte im Wesentlichen entwickelt worden. Ja. Da gab es spezielle Platzhalter für Zitate, für Autorenkennzeichnungen, für
also,
alle möglichen, ich sag mal, Text und vor allem für wissenschaftlichen Text relevanten Tags waren eigentlich von vornherein eingebaut.
Weil das ja früher wurde es ja hauptsächlich von Universitäten eingesetzt.
Ja, ist richtig. Ich glaube, hier kommen wir auch auf einen wichtigen Punkt, nämlich dem Paradigma, was dahinter steht. HTML ist eine Auszeichnungssprache. Das heißt, ich sag ja eigentlich gar nicht, der Text soll jetzt bitte groß und fett, weil das eine Überschrift ist, sondern ich sage, dies ist eine Überschrift. Wie das hinterher aussieht, sage ich gar nicht in HTML.
Richtig.
Ich sage nur, das ist eine Überschrift, erste Ordnung, zweite Ordnung, dritte Ordnung, also so Unterkapitel. Ich kann sagen, hier kommt jetzt halt ein Bild rein. Ich kann sagen, hier kommt ein Link rein. Das heißt, wenn man da draufklickt, kommt man auf eine andere Seite. Was kann man da noch Tolles machen? Neuerdings auch Videos einbetten.
Ja,
aber das ist jetzt wirklich neu. So eine Auszeichnungssprache ist es im Endeffekt. Ne?
Man kann zwar auch sagen, dass was fett sein muss, aber man kann auch einfach sagen, dass es irgendwie hervorgehoben sein soll.
Aber selbst das ist ja noch später dazugekommen. Ursprünglich, genau, Hervorhebung gab es.
Mhm.
Aber ob das jetzt fett oder kursiv gemacht wird, um das hervorzuheben, ist dann eigentlich...
Weil das macht man auch anders. Drin. Also wenn man zum Beispiel in den Buchdruck guckt, also irgendwelchen Büchern, wenn da irgendwas hervorgehoben ist, ist es meistens kursiv anstatt fett.
Genau, weil es sich besser liest und so weiter.
Genau.
Ja, ist richtig. Und je nachdem, wie man das halt, ob man das drucken will oder ob man das im Internet anzeigen will, würde man das vielleicht sogar unterschiedlich machen.
Mhm.
Ja, gut. Das ist aber eine Auszeichnungssprache, während Word meistens nicht so benutzt wird, also von vielen Leuten, sondern die Leute schreiben halt irgendwas und viele Leute machen halt so, ach, jetzt mache ich hier mal groß und fett und dann ist das eine Überschrift.
Genau.
Wobei natürlich Word dann nicht weiß, dass es eine Überschrift ist, sondern Word weiß dann nur, das ist groß und fett. Und dadurch ist dann auch nicht mehr möglich, automatische Inhaltsverzeichnisse zu generieren zum Beispiel, weil Word ja da die Überschriften zusammensuchen muss.
Hm. Ja, da kommt natürlich wieder die Fähigkeit des Anwenders ins Spiel. Ja, ich meine, ein Programm ist immer nur so gut, wie der es bedient.
Aber das ist halt sowas, was ich oft beobachte bei Leuten, die Word verwenden. Man kann aber in Word auch anders arbeiten. Dazu dienen diese Formatvorlagen, ne? Die eigentlich ein bisschen falsch benannt sind, meiner Meinung nach, weil eigentlich ist es eine Auszeichnung im Grunde.
Dass man markiert, das hier ist eine Überschrift,
genau.
Und das ist eine Unterüberschrift.
Und dann kannst du auch später noch sagen, Überschriften sollen so und so aussehen.
Mhm. Ja gut, er gibt halt erstmal etwas vor. Du kannst das nachher beliebig anpassen.
Also ja genau, das gibt es schon. Aber beim Schreiben kannst du sagen, das ist eine Überschrift, fertig.
Richtig.
Ja. Ja.
Das hat also, es ist schon getrennt. Du hast einmal sozusagen den Text, in dem quasi nur diese Textauszeichnungen drin sind. Und du hast quasi eine Tabelle mit den ganzen Formatvorlagen, die du dann formatierst. Und das Einzige, was direkt in den Text eingebettet wird, ist, wenn du irgendwo in einem bestimmten Bereich ganz gezielt eine Formatierung zuweist. Ja, dass du, was weiß ich, mitten in einem Text irgendetwas dann wirklich händisch hervorheben willst, was man selten braucht. Also ich hab irgendwie einmal selber relativ schnell gelernt, dass es sehr viel besser ist, wenn man das immer über Formatvorlagen macht. Und ich versuche das auch den Leuten, denen ich so ein bisschen bei Word geholfen habe, habe ich auch mal gesagt, halt dich an die Formatvorlagen. Wenn du merkst, ich brauche mehr als einmal irgendetwas, dann mach eine Formatvorlage dafür. Dann kannst du es nämlich viel leichter ändern.
Genau, weil wenn man später feststellt, man hätte Überschriften doch gerne ein bisschen größer oder...
Dann muss man alle Überschriften
bearbeiten. Dann muss man alle Seiten nochmal durchgehen und wehe, man hat irgendwo eine vergessen, dann sieht sie noch anders aus.
Genau.
Dasselbe gilt auch für
und ansonsten Überschriften. Ansonsten macht man das einmal zentral und dann hat es dann fürs ganze Dokument übernommen.
Dasselbe gilt auch für Nummerierungen. Ne? Wenn man dann hinterher sagt, oh, ich will das Unterkapitel doch nur eins nach oben schieben, dann ändert sich die Nummerierung. Und dann ist halt von Vorteil, wenn Word das selber durchnummerieren kann.
Ja.
Und ich nicht überall durch muss und alle Nummern wieder anpassen. So.
Dann kann man sich auch die Arbeit sparen, selber ein Inhaltsverzeichnis an den Anfang zu schreiben, sondern man kann einfach sagen, mach mir eins hier hin und dann weiß er, wo die Überschriften sind und wie die heißen.
Genau. Ja.
Kann sich das selber raussuchen.
So, gut. Wir hacken jetzt die ganze...
Entschuldigung. was heißt, wir hacken drauf rum? Also ich meine, Word,
das... Nein, hacken nicht, also ich meine, wir reden die ganze Zeit drüber.
Genau. Ich meine, eine der Sachen, der Nachteile dieses Dateiformates, weil wir jetzt schon bei diesem speziellen Speicherformat sind, ist Änderungen. Also ich meine, mit der Zeit, man arbeitet im Text, man schreibt ja nicht nur hinten dran, sondern man ändert vorher, man stellt vielleicht Sachen um. Mhm. Und alle diese Änderungen sind dann quasi in diesem Word-Dokument mit abgespeichert. Das heißt, diese Datei bläht sich immer weiter auf. Insofern, da die sich nicht automatisch selber neu organisiert, weil das bei großen Dateien auch sehr lange dauern würde, gibt es halt bei allen älteren Word-Versionen, bei der neuesten weiß ich es nicht, weil ich die ehrlich gesagt selber nicht einsetze, da haben sie mir zu viele auf einmal geändert. Mhm. Man musste halt früher immer ab und zu mal eine neue Datei abspeichern, also quasi unter einem neuen Dateinamen abspeichern, weil er dann sozusagen den ganzen Ballast wieder abgeworfen hat. Und wenn du länger mit Texten gearbeitet hast, konnte dir das allein quasi deine Dateigröße schon wieder halbieren.
Ja. Okay, das sehe ich jetzt nicht so als Feature.
Das ist kein Feature. Das war ein systemimmanentes Problem. Dadurch, dass sozusagen je mehr Änderungen ich einem Text mache, ich lösche, ich füge neue ein, der kann das ja nicht immer an dieselbe Stelle speichern, weil er eventuell nicht mehr genug Platz hat. Dann müsste er quasi die gesamte Datei verschieben, also setzt das hinten an. Und du hast dann quasi, das heißt, Verweise in dem Dokument, wo was jetzt noch hingehört.
Der schreibt also gar nicht die Datei um, sondern er schreibt immer nur hinten dran, was jetzt gerade geändert wurde, sozusagen.
Ja, nicht immer, aber zum Teil ist schon.
Die Technik.
Ja.
Und dann bläht sich das halt immer weiter auf und so weiter, weil ich was ändere und wieder zurückändere, aber beides noch da. Naja, gut, okay. Aber das ist ein. Okay, das wusste ich gar nicht.
Und durch Neuabspeichern sozusagen wurde dieser gesamte Ballast dann über Bord geworfen, dann hatte man wieder ein ganz schlankes Dokument. Und das war eigentlich immer so der beste Trick, um wenn man gerade mit langen Texten arbeitet, also ich sag mal so Bereich große universitäre Texte, Magisterarbeit, Dissertationen etc., dann geht es gar nicht anders. Es gibt theoretisch auch eine Funktion mit so Hauptdokumenten, mit Unterdokumenten, aber ich habe eigentlich nie einen echten Vorteil darin gesehen. Also ich habe problemlos es geschafft, auch mit 300 Seiten, 400 Seiten Texten in einem Dokument zu arbeiten.
Mhm. Also es geht. Aber es gibt ja nicht nur Word, es gibt ja auch noch andere Formate oder Programme. Word hat halt sein eigenes Format, was sich immer wieder verändert bzw. weiterentwickelt hat. Mhm. Dadurch gibt es im Prinzip mehrere verschiedene Word-Formate.
Da hat man auch immer wieder das Problem, wenn eine neue Word-Version rausbekommt und das Dokument mit der neuen Version erstellt ist, kann man es mit dem alten nicht mehr aufmachen.
Genau,
man geht das Dokument weiter. Und dass dann irgendwie Word sagt, ja, das ist eine neuere Version, kann ich nicht lesen. Man kann aber kostenlos im Internet Konverter runterladen, um dann auch neue Versionen mit dem alten Programm zu öffnen.
Richtig.
Man muss nicht unbedingt das neue kaufen.
Das Problem ist halt dann nur an der Stelle, dass eventuell Funktionen, die eben in der neueren Version schon drin waren, die in der alten nicht drin sind, dass die dann eventuell dann weg sind.
Richtig.
Oder eben, dass sie nicht richtig funktionieren.
Ja.
Also, aber ja, es ist eben ein proprietäres Format.
Genau, und dann gibt es zum Beispiel OpenOffice. Das genau. Hat auch ein eigenes proprietäres Format.
OpenOffice.
Klammer auf, gehabt, Klammer zu.
Ja, OpenOffice, vormals StarOffice.
Genau, von StarDivision ursprünglich, dann gekauft von Sun.
Ja. Und das ist halt insofern nett, weil es frei ist. Also für, ich glaube, nicht kommerzielle Nutzung ist es frei.
Ja.
Und insofern hat es sich schon in gewissen Kreisen recht gut etabliert. Ja, was ist der Unterschied?
Tja, eigentlich gilt fast alles, was man von Word sagen kann, auch für OpenOffice. Im Prinzip ist es ja mehr oder weniger ein Klon.
Ja, es ist ziemlich abgekupfert, viele Funktionen einfach eins zu eins übernommen, genau. Auch wenn sie schlecht war.
Die schlechten auch, genau. Es ist ein bisschen anders, wenn man damit arbeitet, fühlt es sich ein bisschen anders an manchen Stellen. Ich persönlich finde OpenOffice sogar angenehmer als Word, weil es irgendwie ein bisschen konsistenter ist. Hatte ich den Eindruck. In Word hatte ich zum Beispiel mal das Problem, dass der mir auf einmal eine Formatvorlage erstellt hat, wo ich keine erwartet habe. Also ich habe nicht gesagt, dass ich eine brauche. Ich habe an der falschen Stelle Return gedrückt oder was. Und dann
hat er einfach selber eine gemacht.
Genau so. Und dann hat er halt basierend auf einer vorhandenen irgendwie eine neue erstellt. Sowas passiert mir in OpenOffice tendenziell eher nicht. Es hat noch ein paar andere Vorteile, aber auch Nachteile. Einer der Vorteile ist, dass für private Nutzung kostenlos ist.
Kann das einfach so runterladen, ohne was zu zahlen.
Installieren. Genau. Und das Format war damals ODT für Texte.
ODT, ja.
Ne? Ja. Und das war auch so eigentlich XML-basiert. Mittlerweile gibt es ein neueres Format, das Open Document Format, ODF. Und das ist auch von der ISO, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, standardisiert.
Und also von der Industriestandard
International
Standard Nation.
Was steht das
Organisation?
Wo?
Organisation.
Ah.
Ja. Das ist genau, das ist von den standardisiert. Microsoft hat irgendwie nachgeschossen mit dem OOXML-Standard. Das war sehr umstritten. Wollen wir jetzt aber auch nicht so sehr weiter drauf eingehen. Jedenfalls habe ich jetzt neulich gelernt, das ist irgendwie halb verabschiedet, aber noch nicht so ganz irgendwie, keine
Ahnung. Nachdem sie sich dann irgendwo eingekauft haben, haben sie dann auch irgendwann das offiziell registriert bekommen.
Irgendwie hat das geklappt, ja. So. Aber selbst das Open-Document-Format wird eigentlich nur von OpenOffice wirklich komplett oder selbst da noch nicht mal so wirklich ganz komplett verstanden und gelesen.
Hm.
Es soll eigentlich dazu dienen, dass verschiedene Programme, wie zum Beispiel OpenOffice, Word, aber auch KOffice, was man unter Linux kennt, oder AbiWord oder so, die Dateien öffnen und speichern können in einem Format, das für alle gleich ist. Wie man das bei Fotos kennt von JPEG, also meine Bilder habe ich im JPEG-Format und das kann ich einfach auf jedem Computer öffnen mit verschiedenen Programmen, weil das einfach ein Standard ist. Und das wollte man da halt auch mal machen, weil das halt eigentlich schon ziemlich überfällig war. Da gab es halt Word als de facto Standard, der aber nicht offen war und deswegen war es schwierig, andere Programme zu schreiben, die dieses Format wirklich verstehen.
Hm.
Und es kommt ja immer wieder zu Problemen bei der Formatierung, wenn man Word-Dateien in OpenOffice öffnet, zum Beispiel. Was
das klappt nicht hundertprozentig. Also
das geht immer, aber es geht immer auch irgendwas kaputt, je nachdem. Je länger das Dokument ist, desto mehr geht dann auch kaputt.
Ja gut, es war eigentlich dumm von Microsoft, dass sie dieses Format nicht offengelegt hätten. Weil wenn jeder gewusst hätte, wie das Doc-Format funktioniert und jeder das in seinem Programm hätte benutzen können, dann würden heute alle wahrscheinlich Doc-Formate lesen und schreiben.
Weiß ich nicht. Das Problem ist ja, du musst ja die Funktion auch haben. Also es reicht ja nicht, dass du das Format nur lesen kannst, sondern du musst ja auch genau dieselbe Funktionalität dann in deinem Programm zur Verfügung stellen. Und was die Funktionalität angeht, ist OpenOffice in der Tat sogar in manchen Punkten etwas besser inzwischen als Word, aber in manchen Bereichen, ich sag mal gerade was den professionellen Office-Bereich angeht, ist Word einfach weiter voraus.
Ja.
Da haben die Funktionen, die OpenOffice einfach in der Form nicht hat.
Hm.
Und
dafür kostet es halt auch irgendwie 200 Euro, oder?
Ja klar,
ja.
Also
muss man halt gucken, was einem wichtiger ist.
Gut, das ist halt die Frage. Ich meine, für manche, die diese Funktionalität nicht brauchen, lohnt es sich nicht.
Hm.
Aber für die Firmen, die diese Funktionalität brauchen, für die lohnt es sich unterm Strich. Weil,
hast du da gerade ein Beispiel, was deine Funktionalität?
Serienbriefe zum Beispiel. Serienbrieffunktionalität, die funktioniert in Word sehr, sehr gut.
Richtig, habe ich auch schon gemacht.
In OpenOffice habe ich es mal probiert, hat nicht wirklich gut funktioniert und ich habe auch von anderen Leuten gehört, das ist es nicht wirklich.
Also es gibt zwar da was, aber es funktioniert nicht ganz so toll.
Es ist lange nicht so funktional. Mhm. Also ich meine, ja, du hast bei Word halt die Möglichkeit, du kannst halt dich mit einer Access-Datenbank verknüpfen.
Ja,
also
genau. Du kannst einfach irgendwie ein Dokument
anhängen. Man merkt halt schon, dass sie da sehr viel Arbeitszeit reingehängt haben,
ja,
um das wirklich gut hinzukriegen.
Ja, jetzt wird es also aber auch relativ speziell schon, ne?
Ja.
Was nehme ich denn jetzt privat? Wenn ich privat Dokumente schreibe, dann hängt es halt davon ab, welche Textverarbeitung ich persönlich verwende.
Richtig.
Im Grunde genommen, wie gebe ich Dateien weiter? Kann man Word-Dateien unbeschadet weitergeben? Einfach erwarten, dass jeder das hat, das Word? Eher nicht, oder?
Die meisten haben das inzwischen halt schon.
Die meisten haben es schon oder sie haben halt OpenOffice und das kann die ja auch lesen. Ich meine, manches geht halt verloren oder wird nicht richtig dargestellt, aber zumindest kann man die Datei schon öffnen.
Man kann sie auch schreiben.
Man kann sie auch schreiben, richtig. Ja, das heißt,
man kann das Word-Format als sozusagen Standard quasi
verwenden.
Was ist mit dem OpenOffice-Format? Im Grunde genommen, Word kann kein OpenOffice lesen und auch nicht schreiben, soweit ich weiß.
Nö.
Das soll vielleicht kommen, aber das könnten auch nur Lippenbekenntnisse sein, wer weiß. irgendwas muss man ja sagen.
Ich denke, das wird sich durch die Verbreitung von selbst lösen. Also ich denke schon, dass sich OpenOffice immer weiter verbreitet und dann wird eben auch, das Interesse bei Microsoft entsprechend wachsen, zu sagen, naja gut, also einen Importfilter sollte man dann schon haben.
Mhm.
Ja, ich meine, die haben ja, wenn man guckt, da gibt es Importfilter für irgendwelche Steinzeitformate, Programme, die ein unter 30-Jähriger heute wahrscheinlich also nicht mehr kennt oder nur noch aus dem Museum kennt, weil das Programme sind, die heute keiner mehr benutzt.
Gut, das ist richtig. Das OpenOffice-Format hat natürlich den Vorteil, dass selbst wenn der Empfänger das nicht hat, das trotzdem lesen kann, indem er OpenOffice installiert, was ja kostenlos zur Verfügung steht.
Genau.
Was umgekehrt mit dem Word-Format ja nicht unbedingt geht. Gut, dann kann ich es mit OpenOffice öffnen, aber ich erlebe zum Beispiel, in der Firma ist es problematisch, Dateien mit OpenOffice zu bearbeiten, die eigentlich im Word-Format sind, weil dann geht was kaputt, Kollegen machen es wieder mit Word auf, irgendwie gehen diverse Formatierungen kaputt, so kann man eigentlich nicht vernünftig miteinander an einem Dokument arbeiten. Das heißt, da ist es eigentlich notwendig, dass alle dasselbe verwenden.
Ja, aber da sind wir ja wieder an dem Punkt. Ja, die Frage ist, welche Funktionalität brauche ich und was kann ich dann machen? Ja, also diese offenen Formate sind ja nur dann richtig toll, wenn jedes Programm auch alle Funktionalität unterstützt. Das heißt, ich habe, was weiß ich, drei verschiedene offene Office-Varianten und jede hat eine etwas andere Funktionalität. Wie kann ich dann noch sicherstellen, dass ich die Daten sozusagen, ohne dass etwas kaputt geht, von einem auf den nächsten weiterreichen? Das ist ja der Punkt. Also wenn wir zum Beispiel jetzt, ich sag mal, die erweiterte Funktionalität nehmen, Serienbrieffunktionen, Gliederungsansichten, automatische Formatierung von Querverweisen und Fußnoten und solche Geschichten, ja, das kann ich nur dann weitergeben, wenn jedes Programm das auch wirklich und zwar zuverlässig kann.
Ja, wobei die Programme sich eigentlich hinreichend ähnlich sind, hätte ich jetzt gesagt. Also sagen wir mal, was du jetzt erwähnst, Fußnotenfelder, Inhaltsverzeichnisse,
das meiste geht schon.
In der Regel überall, also in beiden Fragen. Gibt es überhaupt noch andere Formate außer OpenOffice oder Word
für sowas? Es gibt zahlreiche ältere Formate, ja, aber
RTF.
RTF, genau.
Ja.
Rich Text Format.
Richtig, was
auch. Obwohl, kann man ja da sagen, das ist eine Überschrift, ist das eine Auszeichnungssprache? Auch nicht so, glaube ich.
Nicht so. Gute Frage. Also ich glaube, es hat auch so was in der Art, aber...
Ist begrenzt.
Begrenzt, auf jeden Fall, viel begrenzter.
Ja, aber RTF wurde ja auch mal als, ich sag mal, offener Standard definiert.
Ja, der ist tatsächlich auch offen, ja. Oh. Das stimmt.
Ja, wenn man davon weg will, dann bietet sich natürlich noch Tech an, ne?
LaTeX ist aber eigentlich für Normalbenutzer zu Hause in der Regel eine hohe Hürde, weil man da quasi das lernen muss wie eine Programmiersprache.
Ja, was ganz LaTeX ist nicht ganz so kompliziert wie eine Programmiersprache, aber man muss halt selber hinschreiben, das hätte ich jetzt gerne fett.
Gut, LaTeX
und halt als Textbefehl in die Datei. Also ja, da kann ich einfach draufklicken. Ja. Also es gibt auch Editoren, wo man einfach draufklicken kann und sagen, das soll fett sein, aber manche Sachen muss man halt schon direkt hinschreiben als Befehl.
Also LaTeX kann man erwähnen, das ist auch eine Auszeichnungssprache, so wie HTML. Das heißt, man sagt eigentlich, das ist eine Überschrift, hier ist das ist eine Abbildung und die wird automatisch nummeriert und so weiter. Das also gibt alles, was man so aus dem Buchdruck kennt oder braucht, gibt es da drin. Und die Bearbeitung ist halt anders, dass die Formatierung ist, funktioniert halt anders. Man macht die Formatierung nicht mehr selber, sondern lässt den Computer das machen. Dahinter steht der Gedanke, dass der Autor den Text schreibt, natürlich auch mit Gliederung und so weiter, dass dann aber anschließend jemand anders, nämlich der Setzer, das Dokument setzt und irgendwie macht, dass es toll aussieht. Und das ist das, was LaTeX halt umsetzt. Ich als Autor schreibe eben mein Dokument und der Computer als Setzer setzt mir das. Und ich habe nicht so viel Einfluss drauf, wie das aussieht. Also ich kann schlecht Schriftarten bestimmen oder sagen, ich hätte das gern größer oder kleiner.
Na, man kann das schon alles umändern, aber...
Das wird aber ganz schön kompliziert dann.
Im Einzelfall, ja.
Also es ist halt sehr schwierig.
Also Schriftgröße oder sowas zu ändern oder Absatzlänge, sowas kann man schon einfach ändern. Aber wenn es dann halt irgendwelche komplizierteren Sachen sind... könnte auch schon schwieriger werden. Ja.
Allerdings der Gedanke eigentlich, dass man es nicht ändert, sondern dass man sagt, das ist halt jetzt eine Diplomarbeit und das soll halt toll aussehen und dann ist es eben so. Und das dann kommt halt irgendwas raus und dann ist das halt.
Meistens ist es auch richtig, so wie es ist. Auch wenn man erst denkt, so, das sieht irgendwie komisch aus, weil das Ganze kommt aus dem Buchdruck, also von Leuten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Bücher drucken und das richtig zu setzen. Und die haben halt sehr viel Ideen da reingesteckt, wie das auszusehen hat und wie man das am besten lesen kann. Also mit Abständen, wie die am besten sind, dass man, wenn man irgendwas hervorhebt, dass man das kursiv schreibt, nicht unbedingt fett. Also im Fließtext selber. Und da macht er halt eine ganze Reihe Sachen automatisch, die man sonst vielleicht gar nicht so durchdacht hätte.
Ja, die große Hürde bei Tech ist eben wirklich das Erlernen, wie man das Ding richtig bedient.
Ja.
Und richtig klasse wird es auch bei wissenschaftlichen Arbeiten, wenn man jetzt in den Bereich Naturwissenschaften geht, wo man zum Beispiel sehr viel mit großen mathematischen Formeln hantiert. Da ist das einfach das Programm der Wahl, weil es wirklich auch sehr komplexe Formeln ordentlich darstellen kann.
Erstens ist die Eingabe der Formeln eigentlich relativ übersichtlich einerseits und andererseits sehen die einfach auch top aus am Schluss.
Ja, also das
Wenn man in Word mit diesem Formel-Editor was eingegeben hat, da ist man schon ganz schön
ja, der, am Knutzen, der Word, was man der da Word klicken Formel muss. Der Word-Formel-Editor war lange Zeit die totale Katastrophe. Also es war für wirklich absolute Basisfunktionalität noch brauchbar, aber für alles andere war er schon allein in der Bedienung so derart kompliziert. Das macht keinen Spaß.
Richtig. Ja,
dann nimmst du lieber ein externes Programm, setzt dir die Formeln ordentlich dort und bindest sie als Bild ein. Das
sieht doch oft nicht hübsch aus, was er dann
richtig,
da erzeugt.
Richtig.
Gerade wenn es dann irgendwie mit 2 Bruchstrichen sind oder so.
Das ist bei LaTeX eigentlich erstaunlich. Selbst mehrere Bruchstriche übereinander und mit großen die Klammern drumherum.
Konstruktion, ja.
Genau, und irgendwelche Integrale und so, das setzt er einfach total super, wie man das aus der professionellen Literatur kennt.
Ja.
Bin gar nicht so sicher, dass die das nicht verwenden.
Wobei Windows 7, also da gibt es irgendwie so ein neues Tool, mit dem man einfach Formeln zeichnen kann, so per Hand mit der Maus malen und der wandelt es dann automatisch in so Formeln um. Das soll wohl auch ganz nett funktionieren. Also ich habe es noch nicht selber ausprobiert, aber ich habe mir das erzählen lassen.
Okay. Womit wir dann halt auch schon wieder bei dem Bereich sind. Ja, ich meine, das sind ja auch Informationen, die man speichern will und wie speichert man die möglichst offen?
Ja. Also in LaTeX wird, das ist auch so eine Besonderheit, alles als Text gespeichert. In LaTeX ist überhaupt kein besonderes Format, sondern das ist reiner Text, sonst gar nichts, ohne Formatierung, ohne alles. Und ich kann Befehle verwenden, die fangen alle an mit einem Backslash, also so einem rückwärts gerichteten Schrägstrich. Ich glaube, das ist der normale Verzeichnistrenner unter Windows auch. Und alles, was mit so einem Rückstrich anfängt, ist ein Befehl, ein Kommando. Und dann kann ich halt sagen, Backslash Env, EMPH für Emphasize, also hervorheben, dann wird das nächste Wort hervorgehoben zum Beispiel.
Oder Section als Sektionsüberschrift,
genau,
dann weiß er, dass danach kommt.
So ein in neuer der Formel Abschnitt. Kann ich sagen Frac für Fraction, hier kommt jetzt ein Bruch mit einem Bruchstrich oben unten, dann kommt hinten Klammer auf, alles was oben steht, Klammer zu und dann nochmal Klammer auf, alles was unten steht, Klammer zu. Und da drin kann dann halt auch wieder beliebiges Zeug stehen. Dann kann das beliebig komplex verschachtelt werden. Aber so wird es am Schluss einfach als Text gespeichert und überhaupt nicht in einem speziellen Format.
Aber die Befehle sind meistens sehr intuitiv. Also ich glaube, es gibt dann irgendwie Big. Dann macht das ein bisschen fetter. Dann ist ein bisschen größer die Schrift. Dann kann man irgendwie Big mit großem B schreiben. Dann macht das noch dicker. Und wenn man Big mit allen Buchstaben groß schreibt, dann macht das ganz groß.
Ja, genau, stimmt. Das gibt es für Texte.
So intuitive Steigerungen.
Also zumindest die frühen HTML-Formatierungen fand ich auch unheimlich intuitiv, so in ihrer Art. Also das ging auch. Das ist erst später dann zum Teil ein bisschen abstruser geworden. Allerdings ist natürlich auch der Funktionsumfang irgendwie das 20-fache von dem, was er mal war. Ja, so, wir kommen, denke ich, dann gleich noch in den Bereich, dass wir darüber reden. Ich meine, man speichert ja nicht immer nur Texte. Wir hatten jetzt kurz Formeln, womit wir eigentlich schon im recht speziellen Bereich waren. Wir hatten ganz kurz über Bilder gesprochen. Tabellen möchte man vielleicht auch mal in den Text mit einbauen oder eben auch getrennt Tabellen bearbeiten. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause, spielen Musik.
Genau, und danach reden wir über Bilder, Videos und was man sonst noch so braucht. Ich spiele 7BZH Man Roos. Kann das einer aussprechen? Ich frage gleich, während die Musik läuft. Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5 mit dem Tanjev,
dem Pi
und dem Carsten.
Und wir reden heute über Dateiformate, haben jetzt ein bisschen über Office-Formate, sprich Word und Co. und OpenOffice geredet und LaTeX.
Ja, und wir merken, wir kommen ja relativ schnell immer in den Bereich, ich will ja nicht nur Text setzen, sondern also nicht nur Text haben, sondern ich will ihn formatieren, ich will Sachen einbetten. Wir haben jetzt kurz über Formeln gesprochen, wir haben kurz über Bilder gesprochen. Tabellen kann man ja auch noch einbetten, wobei es da ja eben nicht nur Tabellen im Text gibt, sondern es gibt ja auch spezielle Tabellenkalkulationsprogramme, die ja auch wieder ihre eigenen verschiedenen Optionen haben. Da gibt es ja auch nicht nur den Klassiker Excel, da gibt es ja bei OpenOffice auch ein entsprechendes Programm. Es gibt auch spezialisierte, ich sag mal, Programme für verschiedene Bereiche, die jetzt aus dem klassischen Bereich Tabellenkalkulation nochmal rausgehen, aber das sind ja auch alles Daten, die ich irgendwie abspeichern will, die ich ja eventuell auch irgendwie in einem anderen Programm öffnen will. Und da wird es halt auch ganz schnell ganz dunkel. Also ich sag mal, da gibt es nicht viel.
Da gibt es dann auch wieder das Microsoft Office Format, sowie das Open Office Format.
Ja, da gibt es das klassische Excel.
Genau.
XLS. Dann hat OpenOffice ja auch irgendwie ein entsprechendes Format.
Das weiß ich nicht, wie das heißt. ODX? Nee. ODT für Tabelle.
Ich glaube schon, ODT,
Nee, das ist für Text.
Oh, okay.
Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ja.
Auf jeden Fall, da gilt ungefähr dasselbe wie bei Word und Writer, also Word und OpenOffice, ne? Ja. So diese Beziehungen zueinander. Es gibt aber noch zusätzlich andere Formate wie CSV.
Ja, Comma Separated Values, das ist natürlich ein sehr, ja, es hat den Vorteil, jeder kann es lesen, weil es sehr, sehr einfach ist, aber es hat halt auch gleichzeitig so gut wie keine Funktionalität.
Es ist ein reines Textformat.
Ja. Einfach das ist letztlich die wieder, einzelnen Spalten durch dich, Komma getrennt.
Genau.
Semikolon.
Ja. Du kannst theoretisch auch statt einem Komma andere Trennzeichen definieren, ein Tabulatorzeichen oder sonst irgendwas. Also es gibt zahlreiche offene Formate, die halt gerade bei Tabellen eins gemeinsam haben, bei Tabellenkalkulationen, sie transportieren praktisch keine Funktionalität. Ja, also die Formate, die wirklich gut sind, die wirklich auch, was weiß ich, diese ganzen Rechenoperationen, die eben in großen Tabellen ganz interessant sind, die das Ganze ja ausmachen, da gibt es praktisch keine offenen Formate.
Ja. Also das CSV ist eigentlich ein reiner Datencontainer.
Ja.
Genau. Ja. Während Excel oder OpenOffice da eben auch Rechenfunktionalität abspeichern können. So, ja. Das sind jetzt alles meine ist eine Preisliste und hier unten habe ich ein Gesamtfeld und da ist halt die Summe von allen, die da drüber stehen.
Ja.
Sowas.
Bei einem ähnlich komplexen Thema Datenbanken, da gibt es ja Gott sei Dank offene Standards.
Da gibt es SQL.
Da gibt es richtig.
Ja. Wobei es auch kein Speicherformat ist, sondern nur, wie man dann drauf zugreift.
Aber reicht ja im Zweifel. Aber im Prinzip auch ein Speicherformat. Also da gibt es halt eine Sprache, wo man der Datenbank sagt, ich möchte gerne in diese Tabelle, in diese Zeile das und das eintragen oder gib mir mal alle Zeilen aus der Tabelle, für die gilt, der Preis liegt unter 10 Euro oder sowas. Und da kann man so das ist eine Befehlssprache. Ne?
Gut, aber das geht jetzt, glaube ich, auch zu weit weg.
Nee, genau, aber man kann das auch als Daten, als Dateiformat sehen. Wenn ich einen Dump mache, dann kriege ich halt im Prinzip diese Befehle raus, die ich bräuchte, um die Datenbank komplett wieder in den Zustand zu bringen.
Stimmt, ja.
So, und dann kann ich im Prinzip hinterher diese ganzen Befehle, ziemlich lange Latte, in meine Datenbank füttern und dann habe ich wieder denselben Stand, den ich halt abspeichern wollte.
Richtig.
Und so macht man ja Backups bei Datenbanken.
Ja, also ich sag mal, je nachdem, was ich für Daten speichern will, habe ich halt unheimlich viele Möglichkeiten und je spezialisierter es wird, desto schwieriger wird es eben, die Daten auch vernünftig abzuspeichern und dann wird halt auch die Interoperabilität halt immer schwieriger.
Also dass es auf mehreren Rechnern, gar unter verschiedenen Betriebssystemen, in anderen Programmen funktioniert.
Genau.
Das ganz anderen Land.
Das ist bei Text, bei so Word-Sachen halt schwierig. Kommen wir mal zu Bildern.
Bilder.
Denke ich als nächstes. Mhm. Ja. Da ist Interoperabilität eigentlich heute nicht mehr so das Thema.
Ja,
so, es gibt halt so eine Handvoll
Standards.
Es gibt so eine Handvoll sehr bekannter Formate und die kann man eigentlich auch überall lesen, schreiben, bearbeiten.
Ja.
Also es gibt irgendwie erstmal grundlegend bei Bildern zwei verschiedene Typen, die man so unterscheidet. Es gibt Rastergrafiken und Vektorgrafiken. Also meistens hat man nur so Rastergrafiken, das heißt, dass jeder Bildpunkt irgendwie einzeln abgelegt wird. Während bei Vektorgrafiken wenn man zum Beispiel eine Linie hat, speichert man nicht jeden Punkt der Linie, sondern man sagt einfach nur, da ist eine Linie, die geht von hier nach da.
Das ist auch eine Auszeichnung, wenn man so will, ne?
Im Grunde ist das auch eine Auszeichnung, dann kann man halt irgendwelche Formen da definieren. Aber kommen wir vielleicht erstmal zu Rasterformaten, weil die sind gängiger, also
die sind ja eigentlich noch der Standard. Ja.
Rasterformate sind gut, genau, stimmt, die kann man ganz gut überall verwenden.
Ja, der große Klassiker wahrscheinlich im Internet sind die zwei GIF und JPEG. Mhm. Aber vielleicht fangen wir einfach beim Basic an. Das ist Bitmap wahrscheinlich.
BMP.
BMP, ja, das Bitmap-Format. Da ist einfach wirklich jeder Pixel getrennt ausgezeichnet.
Und da steht drin, der erste oben links, der ist rot. Oben, der zweite von oben links ist jetzt schwarz. Der dritte von oben links ist so und so. Ja.
Genau, da kann man auch irgendwie reinschreiben, wie viele Farben man da drin hat. Also, ob man zum Beispiel nur mit einem Bit die Farben abspeichert, dann hast du irgendwie nur schwarz und weiß. Das ist natürlich nicht so toll, aber wenn man dann mehrere Bit sozusagen pro Pixel verwendet, pro Bildpunkt, dann kann man halt immer mehr Farben darstellen.
Und das Format hat den Vorteil, dass es sehr einfach ist.
Genau, das kann im Prinzip jedes Programm lesen.
Auch eigentlich toll zum Archivieren, weil wenn in 100 Jahren jemand so eine Datei findet, dann kriegt er noch von selber raus, wie die zu lesen ist. Ne?
Ja, wahrscheinlich.
Das Format ist relativ simpel. Es hat halt einen Nachteil. Die Dateien, die dadurch generiert werden, werden halt sehr, sehr groß.
Genau, wenn ich eine große weiße Fläche habe, wo ein schwarzer Punkt drin ist, dann muss ich halt jeden weißen Punkt einzeln abspeichern. Auch wenn ich einfach sagen könnte, ist alles weiß, damit ist ein schwarzer Punkt.
Das wäre irgendwie kürzer, ja. Das stimmt. Das Bild hat auch keine Metadaten, ne? BMP kann das irgendwie so von wegen, wann es aufgenommen wurde. Bei Fotos ist es
genau, interessant. Genau, bei Fotos, bei JPEGs ist das oft drin, auch was es für eine Kamera ist oder was da für Einstellungen in der Kamera gespeichert werden, Brennweite, teilweise sogar GPS-Positionen.
Genau, ja, also wo das Bild aufgenommen wurde, auf der Erde, dann ob Blitz verwendet wurde, solche Sachen.
Genau. Mhm.
Aber bei BMP gibt es da gar nichts in der Richtung, oder wie?
Nee. Das ist einfach nur das reine Bild. Nur das reine Bild. Man kann auch keine Transparenz machen, also dass man sagt, hier, das, was da weiß ist, das möchte ich eigentlich durchgucken.
Das ist ja...
Das auf Webseiten hat man das oft, dass man halt irgendwie eine Hintergrundfarbe definiert und dann setzt man sein Bild drüber.
Kann man bei uns auf der Seite nachgucken, nordfunk.cccmz.de, das ist oben in der Mitte ein Logo, unser Logo. Und die Website dahinter scheint sozusagen da durch das Logo, da wo halt, naja, das Logo nicht schwarz ist. Und da brauchen wir eben Transparenz für.
Genau.
Ja, und das geht mit BMP nicht. Abgesehen davon ist das eh zu groß fürs Web, ne? Das wäre blöd, immer so große Dateien runterladen zu müssen.
Genau, das... Sehr unpraktisch im Internet.
Also gibt es im Internet deswegen GIF.
Das hat sich dann irgendwann durchgesetzt, weil das halt viel, viel kleiner war. Da gab es, also es wurde ursprünglich von CompuServe entwickelt und die haben gesagt, das kann jeder benutzen, das kann jeder in sein Programm einbauen. Gab es aber lustige, mehr oder weniger lustige Sache mit dem Patent, gab es dann Probleme, weil eine andere Firma, Unisys, später festgestellt hat, hier, wir haben ja aber ein Softwarepatent auf einen Teil von dem Algorithmus, der hier verwendet wird. Und wir hätten jetzt gerne von jedem Programm, das das GIF-Dateien lesen, schreiben, irgendwie bearbeiten kann, hätten wir jetzt gerne 1,5% oder mindestens 15 Cent pro verkaufter Software. Ja. Und da das halt dann schon seit Jahren verbreitet war, konnte sich da auch keiner richtig gegen wehren.
Bis dann. Und das jetzt, hat geklappt, da haben die Geld gekriegt,
oder? Da haben die von Haufen Firmen viel, viel Geld bekommen. Also ich weiß nicht, wie viel Geld da geflossen ist, aber
dafür kann man
die sind da richtig reich geworden, dafür, dass sie einfach gesagt haben, wir haben da ein Patent drauf.
Da kann man seine Patentsammlung ja mal durchsuchen, das lohnt sich ja
dann. Genau, das lohnt sich mit den Patenten. Nur dann irgendwann jetzt 2004 ist das Patent ausgelaufen und jetzt kann man das wirklich wieder frei verwenden, so wie das ursprünglich gedacht war.
Okay. GIF hat den Vorteil, es erlaubt Animationen. Das heißt, ich kann mehrere Bilder abspeichern in einer einzigen Datei.
Sieht man dann ab und zu irgendwie im Internet, wenn sich da was bewegt.
Genau.
Ist nicht immer GIF, aber teilweise.
Die kleineren.
So kleine GIF, Icons, ne? Wenn das irgendwie so ein lachendes Gesicht ist oder sowas, dass sich da irgendwie so ein
genau,
Smiley, der so Smiley bewegen ist. In irgendwelchen Foren hat man das oft.
Was ist mit Werbebannern? Ist das auch noch GIFs teilweise?
Teilweise, ja.
Ne? So.
Die einfacheren schon, ja. Also letztlich, GIF ist halt auch ein relativ altes Format. Das erkennt man schon allein daran, dass GIF maximal 256 Farben erlaubt. Mhm. Ja, das ist also schon mal eine ganz große Einschränkung, was es für, ich sag mal, moderne Bilder, sprich Fotos in dem Bereich halt völlig unbrauchbar macht. Mhm. Für kleine, ja, so Smileys oder so kleine Sachen ist das noch okay. Es gibt, glaube ich, sogar noch ein kleineres GIF mit 16 Farben nur.
Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht so verbreitet.
Also normalerweise hat man 16 Millionen Farben mit 24 Bit.
Ja.
Vielleicht so als Vergleich, so normale Windows-Umgebung.
Ja.
Ja.
Hat sich mittlerweile so durchgesetzt.
Aber GIF ist eben auch ein verlustfreies Format. Ja, also verlustfrei komprimiertes Format.
Mhm. Das heißt, man verliert nicht, das Bild sieht später noch genauso aus, wie es ursprünglich war.
Und zwar ganz exakt.
Ja.
Ja.
Mhm. Also das ist halt auch ganz wichtig. Also ist immer die Frage, will ich ein möglichst kleines Bild haben oder will ich keine Informationen verlieren? Das trifft auch nicht nur auf Bilder zu, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal bei Audio und bei Video nochmal dazu. Mhm. Aber das ist eine ganz wichtige Sache, also für professionelle Bearbeitung, für dauerhafte Archivierung und so weiter, ist eben ein ganz großer Vorteil, wenn man ein verlustfreies Format hat, weil man nur dadurch sicherstellt, dass man es später eben auch nochmal bearbeiten kann, ohne dass man dann eben von einer schlechteren Qualität ausgehen muss.
Mhm. Ein GIF hat auch noch ein nettes Feature. Zwar wird das Bild nicht in der Reihenfolge Pixel für Pixel gespeichert, sondern man kann das so Interlacing nennt sich das. Das heißt, wenn man die Datei aus dem Internet runterlädt mit einer langsamen Verbindung, heute sieht man das nicht mehr so oft, dann kann man das Bild schon erkennen, aber die Qualität wird dann immer besser. Wenn man die Datei dann ganz runtergeladen hat, ist das Bild so, wie es sein sollte. Wenn man sie nur halb runtergeladen hat, hat man dann irgendwie, man kann es zwar schon erkennen, aber es ist halt noch nicht so ganz scharf.
Es ist unscharf, ja.
Ja, also man hat das vielleicht schon mal gesehen. Also heute mit schnellen Internetverbindungen passiert das eher selten, aber
ich kenne Leute,
früher war das halt sehr wichtig.
Ich kenne Leute, die gehen mit einem Modem online, für die ist das durchaus ein Thema.
Ja.
Das ist ganz nett, man erkennt halt schon nach einem Viertelbild ungefähr, was in etwa drauf ist, so ziemlich unscharf, und dann wird es mit der Zeit immer besser, wenn dann
der Rest des Bildes kommt. Bei BMP hat man dann nur die obere Hälfte des Bildes und sieht das unten noch nicht.
Ja, genau. Und GIF kann Transparenz, das wäre zum Beispiel geeignet für unser Logo auf der Website, obwohl wir da kein GIF verwenden, sondern PNG. Was heißt überhaupt GIF Graphics Interchange Format? Was heißt BMP?
Portable Network Graphics.
Ja, das ist PNG. So. Nee, BMP. Das
BMP.
Das ist einfach Windows Bitmap.
Bitmap, alles klar. Ja. Okay.
Weil es wirklich eine Bitkarte ist, sozusagen.
Ja, genau.
Ja, PNG ist eigentlich quasi die modernere Weiterentwicklung oder der moderne Nachfolger von GIF. Ist auch verlustfrei. Ist definitiv lizenzfrei. Kann alles, was GIF kann. Das heißt, weiß ich gar nicht, kann...
Nee, es kann keine Animation. Dafür gab es ein extra Format, nur das hat sich nicht durchgesetzt. Und deswegen ist es leider verloren gegangen.
Aber
es ist meistens besser von der Komprimierung her.
Ja, und also, es kann halt eben auch wirklich den kompletten Farbraum darstellen. Also insofern, damit kann man jetzt auch Fotos wirklich qualitativ gut darstellen. Es ist eben verlustfrei.
Und es kann noch bessere Transparenz, ne? Weil bei GIF ist es, glaube ich, so, dass du eine Farbe definierst, die sagst, alle Pixel, die diese Farbe haben, sind durchsichtig, und zwar komplett durchsichtig. Und bei PNG hast du einen eigenen Kanal, da kannst du für jedes Pixel festlegen, das ist jetzt zu so und so viel Prozent durchsichtig.
Ja, genau, da gibt es so einen Alpha-Kanal, heißt das. Da kann man dann halt nur so ein bisschen durchgucken. Also kann man nette Effekte mitmachen, und auch auf Webseiten oder so. Und wenn man so ein bisschen was durchscheinen lässt, dann kann man den Text hinten dran noch ein bisschen erkennen. So genau. Wasserzeichenmäßig.
Ja, genau, sowas. Und es hat Metadaten, was GIF nicht hat, oder?
Weiß ich gar nicht. Genau, ich glaube, GIF hat keine...
Aber was kann man denn da an Metadaten reinschreiben in so ein PNG?
Zum Beispiel auch Copyright oder Kommentare zu dem Bild.
Okay.
Dass man irgendwie vermerken kann, was das eigentlich war, was man da drauf sieht.
Ist ganz cool, weil dann kann man theoretisch danach suchen. Ne? Kann man da praktisch nachsuchen? Gibt es da irgendwas?
Gibt's bestimmt.
Ja, gibt alles. Es gibt professionelle so Bildverwaltungstools, die diese ganzen Daten, Metadaten auslesen, die aber sozusagen zur leichteren Verwaltung dann in eine eigene Datenbank übertragen, in der Regel. Ja, weil wenn du da als Profifotograf ein paar tausend Bilder hast, wenn du die alle immer nochmal neu durchsuchen müsstest, um alle Metadaten auszulesen, dann hast du mal ganz schnell irgendwie so 30, 40, 50 Gigabyte an Daten, die du da durchkramen musst.
Gut, auf der anderen Seite ist, die sind aber in den Bildern trotzdem gespeichert. Ne?
Die sind in den Bildern gespeichert, richtig.
Und dann kann man die bei Windows kommt man da auch eigentlich ganz einfach dran, indem man Dateieigenschaften macht, und dann gibt es dann irgendwie Bildinfo, und da stehen immer die Metadaten drin. Kann man mal reingucken, kann man teilweise sogar ändern.
Gibt es unter Linux auch.
Ja, also ich meine...
Also für die Leute, die Linux verwenden.
Die Metadaten sind ja in der Regel immer am Anfang einer Datei gespeichert, sodass du die halt auch als erste dann irgendwie zugreifen kannst. Du musst also nicht eine komplette Datei durchsuchen, sondern du kannst halt quasi direkt am Dateianfang anfangen und die Daten auslesen. Ja,
das ist PNG, und das wird eigentlich hauptsächlich für Web verwendet. Also unser Logo ist in PNG zum Beispiel auf der Website. Weil
es schön klein ist.
Es ist recht klein, genau. Man kann Transparenz machen, man hat alles, was man braucht, außer Animationen. Die macht man heute irgendwie anders scheinbar. Immer noch mit GIF oder wahlweise mit Flash oder so.
Mit Flash, ja. Ja, dann gibt es noch ein relativ altes Format. Oder was heißt, das ist ja eigentlich nicht mehr in dem Sinne ein einzelnes Format, sondern es ist halt eine Sammlung von Formaten, dieses TIFF. Bei dem ich auch nicht mehr im Kopf habe, was das eigentlich, woher diese Abkürzung kommt. Aber
gute Frage.
TIFF ist eigentlich schon wirklich auch, also TIFF kenne ich eigentlich schon fast so lange, wie ich Computer kenne. Kann viel, ist aber halt auch relativ komplex. Das heißt, man muss halt immer gucken, welches Programm wie viel eigentlich unterstützt von TIFF.
Genau, TIFF kann eigentlich so viel, dass kein Programm TIFF ganz kann. Also es ist in diesem Standard, das halt so viel definiert an Funktionalität, dass es im Prinzip kein Programm gibt, das alle Funktionalität kann. Es wird dann irgendwann mal so eine Grundrichtlinie, so eine Baseline definiert, was man mindestens kann, um TIFF-Dateien bearbeiten zu können.
Okay, also, das heißt, jedes Programm, das TIFF irgendwie lesen oder verarbeiten kann, hat zumindest diese Baseline.
Ja.
Das heißt, so eine Mindestanforderung, ja. Das, was mindestens gekonnt werden muss.
Ja. Ja, das Auffälligste, was man an TIFF an Feature hat, ist, dass man mehrere Bilder in eine Datei packen kann.
Das konnte aber doch GIF so gesehen auch schon.
Ja, nur bei GIF hast du ja eine festgelegte Animation. Hier hast du einfach mehrere Bilder in einem Container und kannst selber entscheiden, welches du jetzt gerade angucken willst.
Das ist richtig, aber du kannst aber beim GIF-Format je nach Anwendung das auch machen. Also wenn du eine Anwendung hast, die das kann, kann die eben auch sagen, hier, die Bilder gibt es da drin, dann kannst du eins anklicken und sagen, das möchte ich jetzt mal sehen. Das
richtig,
geht schon.
Richtig, geht.
Also das Format erlaubt es.
Mhm.
Aber ist richtig, TIFF ist, ja, also, da ist das, hat es einen anderen Hintergrund.
Das ist nicht natürlich als Animation gedacht.
Bei uns, ja, genau. Bei uns in der Firma zum Beispiel, unser Faxgerät ist inzwischen virtualisiert.
Mhm.
Die Faxe, die bei uns einlaufen, die liegen dann halt eben dann im E-Mail-Postfach als TIFF-Dateien drin.
Ja.
Was insofern grandios ist, weil mindestens an zwei Arbeitsplätzen ein Programm installiert ist zum Anzeigen von TIFFs, was nur das erste Bild anzeigen kann. Ist immer dann blöd, wenn der Kunde
mehrere Seiten schickt.
Genau.
Kann man immer nur die Gut, das könnte er ja theoretisch noch ändern. Ne?
Ja.
So, dann gibt es noch eigentlich eins der wichtigsten Rastergrafikformate, das JPEG-Format.
Das kennt wahrscheinlich jeder.
Das kennt jeder von seiner Digitalkamera. Auch Handys mit Kamera speichern das Format ab.
Ja, das ist so das Standardbildformat.
Ja. Genau. JPEG ist nun definitiv kein verlustfreies Format mehr. Also das ist der große Nachteil von JPEG, ist eben, dass es verlustbehaftet ist. Und je nachdem, es ist ja ein riesiger Container, JPEG. Es gibt ja zig verschiedene Algorithmen. Man kann ja die Qualitätseinstellungen machen. Man kann da diverse Optimierungen vornehmen. Und je nachdem, wo ich diese Qualitätsmesslatte anlege, verändert sich eben die Bildqualität, aber eben auch die Dateigröße. Das heißt, wenn ich wirklich maximale Qualität haben will, habe ich dann auch schon ganz ordentlich große Dateien, die ich dafür dann aber auch recht gut vergrößern kann, noch bevor ich wirklich dann sehe, oh, ja, es ist nicht verlustfrei.
Mhm. Aber der Vorteil ist halt auch, dass es große Bilder auch sehr, sehr klein abspeichern kann, wenn man die Qualität runterstellt,
genau.
Ohne dass man das unbedingt sieht.
Die Qualität ist eigentlich nicht so schlecht. Man muss natürlich auch sagen, für Fotos eignet sich das sehr gut, weil Fotos ja sowieso ziemlich viele unterschiedliche Pixel haben.
Mhm.
So. Also
ja, das Ganze ist auch so wissenschaftlich auf natürlichen Bildern entwickelt worden. Also, weil der Trick, den man eigentlich macht, ist, man unterteilt das Bild in 8x8 Pixelmuster. Und sucht dann Muster raus, die das menschliche Auge nicht besonders gut wahrnimmt. Also es gibt ja gewisse Strukturen, die sehen wir halt besonders intensiv und andere, die sehen wir halt mehr oder weniger gar nicht, weil die halt nicht so wichtig sind für die Gesamtfigur. Und solche Muster werden dann halt einfach aussortiert und dadurch spart man halt den Platz dann im Endeffekt.
Ja, man sieht es dann, wo der Nachteil dieses Verfahrens ist, ist, wenn man irgendwie schwarzen Text auf weißem Hintergrund quasi in einen Bitmap, also als Bild abspeichert und dann mit JPEG drüber geht. Ja, weil je nachdem, wo man die Kompressionseinstellung dann hinpackt, sieht es dann nicht mehr so schön aus, weil dann die Buchstaben total ausfransen.
Genau, das verschwimmt dann alles so ein bisschen.
Genau, überall, wo es so scharfe Kanten gibt, ist JPEG nicht so stark.
Ja, also für irgendwie ein Screenshot vom Desktop oder so.
Ist es doof.
Ist aber doof.
Für Fotos ist es super, weil da gibt es sowas eigentlich nicht in der Natur, nicht so wirklich viel.
Genau, das ist alles sowieso ein bisschen durch die Aufnahme ein bisschen verschwommen.
Genau, das ist da kein Problem. Aber für einen Screenshot, wenn ich ein Bildschirmfoto machen will, ist das was anderes. Oder wenn ich Texte irgendwie als Bild, oder das ist vielleicht eine Formel, was wir vorhin hatten, eine Formel in Word einbinden willst als Bild, als Grafik,
weil du die JPEG woanders gemacht hast. Ist JPEG nicht das Format.
Ist JPEG nicht das Format der Wahl?
Da hier würde
man TIFF nehmen oder zur Not BMP.
Da würde ich GIF nehmen, GIF, weil ich meine, eine Formel ist in der Regel zweifarbig, also schwarz und Hintergrund.
Aber selbst wenn du verschiedene Farben
nimmst, ist es immer noch super. Ich würde trotzdem ein PNG nehmen, weil das meistens schon kleiner ist. Also das ist ja die Weiterentwicklung von GIF. Also GIF würde ich halt nehmen für irgendwelche Animationen.
Sagen wir mal, GIF ist out. Ist
nicht mehr hip. Ja, für irgendwelche einfachen Animationen, aber an sich ist es eigentlich veraltet.
Ja.
Sollte man lieber PNG nehmen,
sei
denn das Programm kann es halt nicht. Das genau wie bei BMP nimmt man eigentlich nur, wenn das Programm nichts anderes kann.
Ein großer Vorteil von JPEG ist, dass da Metainformationen drin stecken. Haben wir ja vorhin schon erwähnt, so mit welcher Kamera das Bild gemacht wurde, wann das gemacht wurde, mit welchen Einstellungen, gerade für Fotografen sehr interessant, welche Blende habe ich denn da jetzt eigentlich genommen? Welche,
richtig, ja, das weiß man später nicht mehr.
Den Automatikmodus oder manuell oder was auch immer, das steht dann alles da
drin. Ja, wobei als Fotograf, wenn ich, sagen wir mal, im Bereich etwas anspruchsvollerer Amateur bin oder gut, im Profibereich dann sowieso, dann würde man das Format RAW nehmen, RAW.
Stimmt, da würde man unkomprimiert arbeiten.
Das ist unkomprimiert, ja. Und enthält aber auch wirklich eine Masse an Metainformationen, ja. Womit ich dann zum Beispiel, ich weiß halt, mit welcher Kamera es aufgenommen wurde, wie alle Messwerte waren. Mhm. Das heißt, ich habe den Vorteil, dass ich nachher wirklich eine Masse an Rohdaten habe, die ich dann optimal weiterverarbeiten kann.
Das, was dafür sonst ist, dann halt auch macht. Mal, dafür ist halt auch mal dann 10-mal so groß.
Richtig.
Ich dann halt der Nachteil. Also deswegen muss man professionell damit arbeiten.
Aber da, Carsten, da hast du recht.
Manchen Kameras kann man es direkt auch einstellen.
Das ist eigentlich das Format für Amateur- und Profifotografen. Mhm. Für Leute, die ein bisschen drunter liegen, die dann doch mit JPEG arbeiten, so Leute wie ich, ist das aber trotzdem toll, dass ziemlich viel drinsteht. Ne? Also selbst wenn du dich ein bisschen dafür interessierst und denkst, na, ich mache jetzt mal verschiedene Blenden, um mal zu gucken, wie das mit der Tiefenschärfe funktioniert, dann kannst du hinterher nochmal nachgucken, welche Blende waren das jetzt jeweils und so. Mhm. Das ist halt schon ziemlich gut. Außerdem kann man danach suchen. Ja, das nicht nach der Blende vielleicht, aber so nach Aufnahmedatum und so.
Das Einzige, wo wir jetzt noch nicht gesagt haben, wo man, wenn man es verwendet, ist TIFF. Das ist so hauptsächlich bei Druck, wie heißt das? Bei Druckverlagen.
Bei Drucksache.
Drucksachen.
Nee, Druckvorstufe nennt sich das, glaube ich. So vom, wenn die Daten eben von demjenigen, der den sozusagen den Inhalt produziert hat, in die Firma geht, die ganzen Daten aufbereitet, damit sie für den Druck dann tauglich sind.
Genau, das also sind ja auch für professionelle Format. Drucker wird das dann oft noch eingesetzt.
Ja. Also kann man zusammenfassend sagen, JPEG super für Fotos, für zu Hause.
Ja.
Setzt sowieso schon jeder ein. Dann gibt es TIFF, super für Druckvorlagen, ist für viele Privatanwender weniger interessant, so gesehen. Mhm. Ja. Ist aber hohe Qualität, professionelles Format.
Ja.
PNG, super für Web. Und BMP,
veraltet. Wenn man sonst nichts hat.
Wenn man sonst nichts hat, veraltet.
Und wenn man Animationen einfacher hat, dann vielleicht mal GIF.
Ja, und das ist halt dann noch die Frage, ich meine, wir haben für die Speicherung daheim, also wenn ich dauerhaft Daten speichern will, ja, so mein Fotoarchiv oder so digitalisieren will, da würde ich dann, da wir heute nicht mehr das Problem haben, dass die Festplatten zu klein sind oder so, würde ich da doch eher PNG als JPEG nehmen. Einfach, weil es verlustfrei ist. Mhm. Ja, und wenn ich später die Daten nochmal neu bearbeiten will, habe ich dann wirklich die beste Qualität. Also da fällt mir jetzt im Bildbereich nicht das richtige Beispiel zu ein. Ich kenne aber ganz konkret ein Beispiel aus dem Audiobereich.
Kannst du vielleicht gleich erzählen, wenn wir zu Audio kommen?
Ja, da
oder?
Komme ich dann gleich nochmal drauf zurück. Aber ganz wichtig, also für dauerhafte Speicherung ist ein verlustfreies Format immer besser als ein verlustbehaftetes Format. Weil man keine Daten verliert.
Wobei, hier muss man vorsichtig sein, wenn man Bilder macht mit seiner Digitalkamera und kriegt ein JPEG, hat man eigentlich nichts davon, wenn man das verlustfrei umwandelt. Ne?
Dann hat man keinen Vorteil mehr.
Das Bild ist eh, wie es ist.
Richtig.
Man hat eher die Chance, dass in 10 Jahren JPEG-Anzeigeprogramme in der Lage sind, aus den Daten noch bessere Bilder anzuzeigen.
Oder? Nee, das geht ja nicht.
Nee, geht ja nicht.
Das geht nicht.
Ich meine, Informationen sind drin oder sind nicht drin. Ja, richtig, okay, vergiss den Satz. Gibt, aber trotzdem, Abspeichern im verlustfreien Format bringt dann nichts eigentlich. Man verliert nur seine Metadaten dabei.
Ja.
Das
richtig.
Hat dann keinen Wert. Aber klar, wenn ich.
Aber es ist generell so, dass man, wenn man von einem Format in ein anderes Format umwandelt.
Für dauerhafte Speicherung, also für wirklich Archiv sozusagen Speicherung, sollte man nach Möglichkeit von vornherein mit verlustfreiem Material arbeiten. Sprich, dann wirklich gucken. Wo hat meine Kamera die Möglichkeit, dass ich die Rohdaten ausgelesen kriege und die dann dauerhaft abspeichere?
Genau. Gut, das betrifft dann eher die Amateur- und Profifotografen in dem Fall. Ich würde gerne zu Vektorgrafiken kommen, nachdem wir jetzt die Rastergrafiken abgehandelt haben. Da gibt es verschiedene Formate, da sieht es aber auch ein bisschen dünner aus, ne, mit von wegen großen Standards und so.
Ja, das ist alles so ein bisschen schwammig. Deswegen, also man merkt auch schon, man weiß erst nicht mehr so recht, was sind überhaupt Vektorgrafiken. Es gibt da so WMF, Windows Metafile. Das wird für die Zwischenablage, wenn man irgendwie ein Bilddatei kopieren, irgendwo rauskopiert in Windows, dann wird das da drüber gespeichert. Hat sich aber nie so als großer Standard durchgesetzt. Weil, ja, hat halt so gewisse Nachteile. Also es werden dann halt, wie gesagt, nicht mehr die einzelnen Punkte in dem Bild gespeichert, sondern nur noch die Formen. Also wenn man zum Beispiel irgendwie Schrift hat, wird dann vom I halt die Linie und der I-Punkt oben drüber gespeichert. Mhm. So als zwei Linien. Und hat halt den Vorteil, dass man das auch irgendwie größer ziehen kann oder kleiner ziehen. Also das ist der Vorteil von Rastergrafiken, dass man das halt skalieren kann. Und wenn man dann halt irgendwelche Pixel hat, dann werden halt auf einmal, wenn man das größer macht, dann werden halt Dinge, die vorher rund waren, die werden dann halt eckig, weil sie halt so Pixel waren.
Mhm, genau, die Pixel blasen sich so auf.
Genau, man weiß halt nicht, dass es rund war eigentlich.
Kann man mal ausprobieren, wenn man in ein Foto reinzoomt, irgendwann sieht man lauter Punkte, bunte Vierecke einfach, aus denen das Bild eben besteht.
Genau.
Das ist bei Vektoren nicht so.
Bei Vektoren speichere ich ja quasi eben Vektoren ab, sprich Pfade. Ich habe einen Anfangs- und eine Zielkoordinate oder einen Durchmesser von einem Kreis oder wenn es halt irgendwelche sozusagen Schlangenlinien sind, in Anführungsstrichen, dann sind das auch mathematische Formeln. Das heißt, wenn ich es vergrößere, dann wird einfach alles neu berechnet und sieht immer noch toll aus.
Man speichert halt einen Kreis als Kreis und es bleibt immer ein Kreis, egal wie groß oder klein man den
also macht. Also zum Beispiel bei uns in der Firma, konkretes Beispiel, unsere Logos. Das sind alles Vektorgrafiken, weil dann habe ich halt die Möglichkeit, ein Logo fürs Web zu produzieren oder eben halt auch ein Logo für eine große Werbetafel, was dann irgendwie so Format 2x3 Meter ist.
Genau, und das kann man einfach großziehen und das geht.
Ja. Ja. Und da hat es auch schon direkt Probleme bei WMF gegeben, weil das konnte nur Linien, also auch schon geschwungene Linien, womit man auch Kreise machen konnte, aber es konnte zum Beispiel keinen Punkt machen. Das heißt, wenn ich beim I-Punkt den vergrößert habe, dann war das halt mehr ein Viereck, weil das halt eine ganz kurze Linie war und kein Punkt in dem Sinne.
Okay.
Deswegen hat sich das nicht so durchgesetzt.
Ja, WMF, ist das eigentlich ein gängiges Speicherformat oder wird das nur in der Zwischenablage verwendet?
Das wird auch zum Speichern verwendet, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo.
Gut, okay, gut. Dann gibt's Visio natürlich, Microsoft Visio. Kennt man vielleicht. Im Privatbereich ist es, glaube ich, nicht ganz so verbreitet.
Ich kenne es auch nicht.
So. Musst du sagen. Ja, das ist halt, da kannst du so Kästchen malen und Linienverbinder. Und wenn du ein Kästchen verschiebst, dann bleiben die beiden Kästchen mit der Linie verbunden und die Linie schlängelt sich dann irgendwo durchs Bild und so.
Ist ein schönes Programm für Organigramme oder für solche Geschichten, also so Ablaufdiagramme, sowas. Also,
ja, genau.
Es ist halt spezialisiert in dem Bereich, aber es kann da richtig viel. Man kann theoretisch damit auch irgendwie Platinenlayouts oder elektronische Schaltungen, sagen wir mal, Platinenlayouts nicht, elektronische Schaltungen kann man damit auch visualisieren. Also es gibt Symbolsätze für zig verschiedene Anwendungen. Aber es ist halt eben auch, es ist letztlich auch wieder ein proprietäres Format.
Es speichert in einem eigenen Format und das kannst du wieder nur mit Visio anzeigen oder lesen. So, ich habe mal versucht, in einem SVG zu speichern. Visio kann SVG, kommen wir gleich zu, Scalable Vector Graphics, ist relativ neu, glaube ich, und habe versucht, das unter Linux mit Inkscape, einem Vektorgrafikprogramm, zu öffnen, hat aber nicht geklappt. Also es war irgendwas da, aber das sah wirklich nicht so aus, wie das, was ich ursprünglich abgespeichert hatte. Das heißt, selbst die Unterstützung für dieses offene Format ist bei Visio nicht gegeben.
Ja,
würde ich mal sagen, oder das ist nicht genau genug spezifiziert.
Ich jetzt nicht genau. Ich meine, es ist halt, Microsoft ist nicht so der große Freund in der Vergangenheit gewesen von offenen Formaten. Die haben auch gerne offene Formate dann so unterstützt, dass es wieder kein offenes Format war, indem sie es irgendwie nur halb implementiert haben. Ich sag mal, das grandiose Fehlbeispiel ist der Internet Explorer, der nicht mal zu sich selber kompatibel ist durch verschiedene Versionen hindurch.
Wo sie sich nie an den eigentlichen Internetstandard gehalten haben.
Ja, aber sie halten sich auch nicht mal in ihre eigenen Standards. Also du hast im Internet Explorer 8 einen Kompatibilitätsmodus für den Internet Explorer 7 drin, weil sie einfach es anders nicht unterstützen. Also den eigentlichen Standard.
Ja, keiner ist.
Ja, also im Prinzip, komische Sache.
Ja, sie haben halt versucht, irgendwie auch Kundenbindungen da zu erreichen, wenn sie ihren Standard halt geschlossen haben. Kann halt keiner sonst das Format öffnen und dann muss man halt irgendwie Word kaufen.
Genau.
Früher war das so, als es noch kein Office gab. Also in OpenOffice, da musste man Word kaufen, um Word-Dateien.
Ich hab gelernt, SVG, also Visio, SVG geht nicht, also muss ich im Visio-Format speichern, also muss ich Visio kaufen.
Genau.
So ist das, was ich mitgenommen habe.
Das hat bestimmt auch eine ganze Zeit lang super funktioniert, um Produkte zu verkaufen.
Ja, genau. Es funktioniert immer schlechter, hoffe ich mal so.
Ja.
SVG, Scalable Vector Graphics, ein vom W3C veröffentlichtes Format, kennt wieder keiner, ne?
W3C, ja, das ist die Standardisierungsorganisation fürs Web.
Das World Wide Web Consortium, ja. Eine Organisation, die da so
hat. Also alles, was definiert. Man im Internet benutzt, wird von denen irgendwann mal
im Web
definiert, wie das zu sein hat.
Wie es sein sollte.
Wie es sein sollte. Hält sich natürlich nicht jeder dran.
Genau. Und das SVG haben die quasi erfunden, um Vektorgrafiken in einem freien Format speichern zu können. Hat sich auch mittlerweile ganz gut durchgesetzt, glaube ich. Ne? Ja, der Firefox kann das korrekt anzeigen in der Regel.
Opera meines Erachtens
also auch. Kann sagen, dass
nicht jetzt die, ich glaube zu irgendwie 60%, aber das funktioniert trotzdem bei fast allen Bildern.
Ja, das, was man so typischerweise in den Vektorbildern hat.
IE, der Internet Explorer, kann das leider noch nicht.
7 oder 8 schon. Weiß ich nicht. Ja, ja.
Also vielleicht kann das der ganz neue sogar schon, aber...
Es gibt Grafikformate, die, mit denen man das editieren kann. Visio gehört nicht dazu, aber...
aber das ist halt ein offener Standard. Das heißt, viele Programme können das irgendwie bearbeiten und lesen und verstehen.
Ja, ja, klassisches, sehr klassisches PostScript-Format. PostScript ist auch dann Vektorgrafik. Wurde ursprünglich mal gebaut, um Drucker anzusteuern. Und PS, EPS ist eben dann immer noch, ich sag mal, weit, gerade in dem DTP-Bereich wird es gerne genommen, weil...
Desktop-Publishing,
ja. Weil eben, also ich sag mal, Profidruck läuft noch sehr viel über PostScript. Ist ein schönes Format, ist vor allem eben halt auch ein austauschbares Format.
Also wenn man irgendwie beim Drucken von aus irgendeinem Dokument was druckt und dann kann man, gibt es manchmal diese Option Drucken in Datei, da kommt auch PostScript dann raus.
Ja. Und das Schöne ist, wenn ich einen PostScript-Drucker habe, dann brauche ich keinen spezialisierten Treiber. Ich gebe einfach einen PostScript-File an den Drucker aus und er druckt es aus. Ja, das ist sehr, sehr angenehm. Spare ich mir sehr viel Probleme. Ich muss dann halt irgendwie im Drucker dann meine Optionen, die ich brauche, selber einstellen. Und darauf hoffen, dass das sauber unterstützt.
Das können Laserdrucker typischerweise, ne? Oder? Ja. Die billigen auch?
Die billigen nicht. Also PostScript ist halt, ich meine, ich weiß nicht, meines Erachtens ist PostScript ursprünglich ein Adobe-Patent gewesen.
Ist von Adobe.
Das heißt, jeder muss da irgendwie ein bisschen Lizenzgebühren abdrücken, wenn er das unterstützen will. Insofern, vor allem, ich brauche einen Drucker, der selber rechnen kann. Ja, weil ich muss erstmal die ganze PostScript-Datei da reinbringen. Der muss sie dann aufarbeiten, ausrechnen und dann drucken. Das heißt, der braucht einen eigenen vollwertigen Prozessor und einen eigenen Speicher, der auch entsprechend groß ist. Also klassischer Fehler, ich schicke eine große PostScript-Datei an den Drucker, es kommt nichts raus. Speicher nicht ausreichend. Ja, weil der muss das alles sozusagen nochmal, der muss jetzt dann ja selber aufarbeiten für den Druck.
Muss man dann Seite per Seite schicken oder so.
Also ich weiß, dass es früher bei Linux die wenigsten Probleme gab, wenn man einen PostScript-Drucker nahm oder bei macOS, weil klassischerweise wurden die von Haus aus unterstützt, sprich anstecken, drucken, fertig. Keine Probleme haben.
Braucht man keinen Treiber für.
Gibt aber Nachfolgeformat, PDF, was natürlich nicht von Druckern verstanden wird, glaube ich, oder? PDF? Nö.
Nein.
Eher nicht.
Nein, PDF ist auch...
Ist aber ein Nachfolger mehr oder weniger, oder?
Es war als Nachfolger gedacht, aber...
Es hat eine andere Zielrichtung am Ende. Also PDF ist eher als Format für den wirklich Austausch von elektronischen Dokumenten gedacht. Wobei es inzwischen auch darüber hinaus gewachsen ist. Also mit PDF kann man inzwischen auch in gewisser Weise Dokumenten- oder Formularmanagement betreiben. Also ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich... bei mir in der Firma auf einem mit den entsprechenden PDF-Programmen zum Beispiel irgend so ein Formular baue, das kann man sich dann übers Web abrufen, kann es dann ausfüllen. Also ich kann nicht das Formular verändern, aber ich habe halt gewisse Bereiche, in die ich dann irgendwelche Informationen eintragen kann und kann es dann zurückschicken. Ja. Also so kann man zum Beispiel, so kann man eben, was weiß ich, so die klassischen Behördenformulare theoretisch elektronisieren, ja. Was zum Teil auch schon gemacht wird. Also im Endeffekt ist es dann so, dadurch, dass ich ja immer noch für rechtsgültige Formulare eine Unterschrift brauche, ich lade mir das Formular durch, fülle es am Computer aus, womit es halt leicht lesbar bleibt, drucke es mir dann aus, unterschreibe es und gebe es zurück.
Ja. Ja. Die Lesbarkeit ist ja auch genau der Vorteil eigentlich von dem Format, weil die Idee war, dass es überall gleich aussehen soll, egal in welchem Programm, egal in welchem Betriebssystem. Deswegen heißt es auch, also PDF heißt Portable Document Format, also tragbares Dokumentenformat, das man halt immer mitnehmen kann und überall anzeigen kann. und halt auch wirklich dann genau so aussieht, wie man das sich vorher vorgestellt hat.
Richtig.
Also die gesamte Seite dann schon.
Und ich kann es schützen. Ja, ich kann halt dafür sorgen, dass zum Beispiel jemand es zwar anzeigen, aber nicht verändern kann.
Mhm. Ja, genau.
Ich kann zum Beispiel,
wobei man PDF generell ein bisschen schlecht bearbeiten kann. Es geht, aber es ist eigentlich nicht so, weder dafür gedacht, noch besonders
praktikabel. Nein, also doch, ein PDF. Also ich meine, wenn ich wirklich zum Beispiel mit der Vollversion von Acrobat arbeite, geht das schon. Also kann ich schon einiges noch machen. Es ist eigentlich mehr als Anzeigeformat, als als wirkliches Schreibformat gedacht, klar.
Ja. Gut, aber man kann Seiten umstellen oder ersetzen oder sowas. Ne?
Ich kann aber schon. Zum Beispiel, ich kann sehr feingliedrig alle möglichen Funktionen einschränken. Ich kann zum Beispiel selbst es verbieten, dass ich den Text markiere, der da drin ist.
Okay. Dass man nicht Text rauskopieren kann.
Dass ich zum Beispiel auch gar keinen Text rauskopieren kann, ja. Ich meine, natürlich, alles kann man theoretisch umgehen, ja, im schlimmsten Fall oder im ich sag mal extremsten Fall nehme ich es einfach als Bild und nehme ein Texterkennungsprogramm und lasse es drüber laufen, dann habe ich auch wieder einen Text. Was normalerweise auch insofern ganz gut klappt, weil der Text ja schon in einer, sag mal, sehr guten Qualität ja vorliegt. Ich muss ihn ja nicht einscannen und habe dann die Artefakte vom Einscannen drin oder Dreck oder so oder die Seite liegt schief oder die Probleme habe ich ja in der Regel nicht. Ja. Es sei denn, was ich auch schon hatte, ich hatte schon PDFs bekommen, wo einfach 5 Seiten eingescannter Text drauf war. Ja.
Da kann man halt alles Mögliche eintüten, logischerweise.
Richtig, ja. Es ist halt ein schöner Container.
Also PDF ist eigentlich super, um es weiterzugeben, wenn der Empfänger das nicht unbedingt bearbeiten soll oder muss oder können muss. So.
Genau. Das heißt, es ist aber jetzt aber im Grunde, also zum eigentlichen Thema, ist immer noch so eine Vektorgrafik, das heißt, es sind dann halt irgendwelche Linien definiert im Hintergrund, die dann die Schrift herstellen.
Ja, also die Texte sind immer noch Texte sozusagen. Ja,
also man kann halt aber auch Rastergrafiken reinpacken mit dazu, dass man sagt, da kommt so eine Rastergrafik hin.
Fotos und so, und die bleiben dann auch Rastergrafiken.
Ja.
Logischerweise.
Richtig.
Das aber das ist eigentlich auch ein schönes Format, wenn man Word-Dateien zum Beispiel verschicken will und denkt sich so, naja, Word ist halt immer ein blödes Format. Drucken als PDF oder so, oder je nachdem, was man halt so benutzt für Tools. Und dann kann man das PDF verschicken, dann weiß man, das sieht beim Empfänger wirklich so aus, wie ich das hier auf dem Bildschirm habe.
Genau, auch wenn er kein Word hat oder auch wenn er eine andere Word-Version hat.
Man hat normalerweise keinen Stress mit Schriftarten oder mit sonst irgendwelchen Einstellungen oder sonst was, sondern das PDF sieht einfach so aus, wie es aussieht, überall. Das ist eigentlich der große Vorteil. Deswegen verschicke ich gerne PDFs, wenn es darum geht, so Textformate oder auch Tabellen oder was auch immer zu verschicken, wo man nicht weiß, welches Format nehme ich denn da jetzt am besten.
Hat halt den Nachteil, dass man erstmal nichts mehr dran verändern kann. Also,
Es
erweckt zwar so ein bisschen die Illusion, dass man gar nichts mehr dran verändern kann, weil man kann eigentlich doch das noch im Detail bearbeiten, aber man braucht halt die entsprechenden Tools für, die meisten Leute nicht haben.
Ja. Genau, so arg verbreitet ist es dann nicht. Also Anzeigen kein Problem, aber bearbeiten wird teuer oder
genau. Also früher Tools war sogar der Viewer so kostenlos, dann kostenpflichtig, dann konnte man es nicht mehr anzeigen, ohne es zu kaufen. Aber
das ist schon lange
dadurch,
vorbei,
dass, oder? Dadurch, dass es frei ist, hat sich das halt verbreitet.
Vor allem auch dadurch, dass es inzwischen freie Viewer gibt.
Also genau.
Ich meine, vor allem letztlich für sie lohnt es sich, weil irgendwie muss ich die Dateien ja auch generieren. Und es ist einfach so, das qualitativ beste Tool ist nach wie vor wirklich Acrobat. Ja.
Ja.
Es heißt ja auch Portable Document Format, es soll ja portabel sein. Es wird ja auch im Internet unheimlich viel verwendet. Also so, wenn man sich Handbücher aus dem Internet holt oder irgendwelche Dokumentationen oder so, in der Regel ist es PDF.
Ja, ist richtig.
Was den schönen Vorteil hat, ich habe auch nicht den Stress, dass ich es runterlade und dann hoffen muss, kann ich es vernünftig anzeigen oder ausdrucken. Ja. Also es hat schon große Vorteile.
Zum Überzeugen, wenn du jetzt gerade sagst, die Acrobat Suite, OpenOffice hat einen extra Button spendiert bekommen vor einiger Zeit. Da kann man draufklicken, kommt ein PDF rausgefallen und das ist eigentlich in super Qualität. Das ist einfach
okay. Das ist schön, ja.
Und das ist einfach auch super einfach, wenn ich jetzt sage, ich habe einen OpenOffice-Text geschrieben oder irgendwas und will das jetzt verschicken, sagen wir mal PDF. Klick, PDF auf die Platte, zack, weggeschickt. Fertig.
Ja. Das mit der Qualität ist ein guter Punkt, weil es gibt viele PDF-Drucker, die absoluter Schrott sind. Also kann man irgendwie PDF-Drucker bei sich installieren, einen kostenlos runtergeladenen und der erzeugt zwar ein PDF, das dann rauskommt, aber das sieht halt, wenn man Pech hat, nicht so gut aus.
Das stimmt. Man sieht es zumindest selber sofort, bevor man es wegschickt. Und PDF hat den Vorteil, man kann zum Beispiel klickbare Links haben, zum Beispiel in einem Inhaltsverzeichnis. Ja. Man kann einen Index drin haben, so Bookmarks heißt es dann, glaube ich, offiziell.
Genau.
Das heißt, ich kann mir links meine Dokumentenstruktur mit meinem Inhaltsverzeichnis aufblenden und kann jederzeit überall hinspringen, indem ich einfach draufklicke. Das geht zum Beispiel bei PostScript nicht.
Ja. So. Schöne Sache.
Ja. So. Ein Nachteil so ein bisschen von PDF ist, dass halt PDF dadurch, dass es eben inzwischen im Hintergrund quasi wie so eine kleine Programmiersprache hat und dadurch einiges an sozusagen intelligenter Funktionalität hat, gibt es da auch die eine oder andere Sicherheitslücke, die in der Vergangenheit dafür genutzt wurde. Das heißt, ich sag mal, es gibt durchaus realistische Szenarien, bei denen man eben manipulierte PDFs nutzen kann, um auf einem Rechner einen Trojaner zu installieren. Hm. Also das ist natürlich immer der Nachteil, wenn ich ein Format habe, was nicht nur einfach irgendwie ein Dateiformat, also ein simples Dateiformat ist, sondern was eben aktive Funktionalität hat.
Ja, ja, das Problem gab es bei WMF auch, was wir vorhin angesprochen hatten. Windows Metafile konnte man irgendwie direkt auf das Grafikinterface von Windows zugreifen. Dann waren dann irgendwelche Callback-Funktionen in dem Dokument mit definiert, über den man dann halt dann auch Code ausführen konnte, um zum Beispiel Trojaner zu installieren. Ja.
Wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik. Hier ist der Fnordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5.
Und danach würde ich sagen, kommen wir dann auch zur Dateiformat Musik.
Ja, ganz genau. Das war Lords of the Rhymes mit Black Riders. Ihr hört den Fnordfunk auf Rheinwelle 92,5. Die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz. Mein Name ist Tanjev.
Ich bin der Pi.
Und ich bin der Carsten.
Wir reden heute über Dateiformate, schon seit über anderthalb Stunden. Unsere Sendezeit läuft uns davon. Was wir auf jeden Fall noch loswerden wollen, sind Audioformate.
So ein bisschen Audio und Video müssen wir noch bearbeiten, genau.
genau.
Ja, Standard-Audioformat, ich sag mal, das simpelste, unkomprimierte ist WAV. Das ist einfach eine WAV-Datei.
Das ist das, was auf CDs zu finden ist. Ja. Die Töne nacheinander reingespeichert, so wie BMP im Grunde.
Genau, wobei es ja auch nicht das WAV-Format gibt, sondern das ist eben auch ein Sammelsurium. Da kann man zwei große Dinge kann man einstellen. Man kann die Sample-Rate einstellen und man kann eben auch definieren, wie viel Bit dafür dann genommen werden. Ja, das heißt natürlich, je höher ich die Sample-Rate setze und je höher ich die Bitzahl setze, desto höher wird die Qualität und desto größer wird das Dateiformat.
Ja. Also CDs haben typischerweise 16 Bit pro Sample und eine Sample-Rate von 44.100 Samples pro Sekunde.
Genau, also Samples pro Sekunde heißt sozusagen, wie oft pro Sekunde speichere ich überhaupt was ab.
Und zwei Kanäle. Da kann man nämlich auch dran tricksen. Es gibt WAVs auch durchaus mit mehr als zwei Kanälen, zum Beispiel für Surround Sound.
Ja. Genau.
Das kann man machen. Das ist aber eigentlich das, was man bekommt, wenn man eine CD einfach sozusagen ausliest und auf eine Festplatte speichert. Dann hat man hinterher so ein WAV, also PCM, also technisch sehr einfaches Format, unkomprimiert, genau, dadurch auch verlustfrei.
Wenn man die Noten lesen kann, kann man es im Prinzip sogar aufmachen und die Noten daraus lesen.
Ja, Noten nicht, das ist Audio ist halt Wellen.
So die Wellen. Ja, genau. Du kannst halt die ganzen Frequenzwellen letztlich auseinander ziehen.
Genau. Ja, dann gibt es natürlich, was auch sehr bekannt ist, MP3. Genau genommen ist das MPEG 1 Layer 3, oder?
Nee. Irgendwie sowas, ja.
Oder was? MPEG 2 Layer 3? Irgendwie so?
Ja, also man heißt halt auf jeden Fall MP3.
Also eins von ziemlich jeder, vielen Formaten, aber das ist das Format, was man halt eben so benutzt.
MPEG ist auch so ein Container. Und zwar ein Containerformat für Audio- und Videodaten. Theoretisch. Wobei man nicht alles drin machen muss. Man kann halt. Man hat halt einfach die Option. Und MP3 ist halt jetzt einfach nur Audiodaten.
Nur Ton.
Und ja, im Prinzip verlustbehaftet komprimierter Ton. Da sind eben umfangreiche Forschungen gemacht worden im Bereich Wahrnehmung. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel einen lauten Ton spiele, dann höre ich einen leisen Ton, wenn er unter einer gewissen Schwelle ist, nicht mehr. Das heißt, ich kann ihn weglassen, weil der Mensch ihn nicht wahrnimmt. Zumindest ein normaler Mensch mit einem normalen Gehör.
Das ist so das gleiche Spiel wie bei JPEG. Dass man einfach das weglässt, was man sowieso nicht hört.
Genau. Wahrnimmt. Und je nachdem natürlich, wie ich meine Qualitätseinstellung mache, wird die Klangqualität halt wirklich gut. Da gibt es natürlich auch, seitdem es das gibt, gibt es so die Analog-Freaks, die sagen, ja, das hört man. Und dann gibt es die anderen, die sagen, das hört man nicht. Ich denke, oder ich weiß, dass das zum Teil beide recht haben. Es ist dann die Frage, wie viele Leute es noch hören.
No.
Also ich habe mich vor wenigen Wochen mit dem Präsidenten des Verbandes der Tonmeister in Deutschland unterhalten, der mir da ein paar sehr interessante Sachen dazu gesagt hat. Der meinte nämlich, nicht mal die Hälfte der Tonmeister würde bei entsprechend guten Qualitätseinstellungen noch irgendwas hören. Sie hätten es selber ausprobiert. Mhm. Ja, es ist einfach, wenn ich die Qualität entsprechend hochstelle, dann hört man keinen Unterschied mehr.
Die Qualität heißt ja im Endeffekt Bits pro Kilobit pro Sekunde, das ist die Bitrate.
Richtig, das ist das eine und die Samplingrate natürlich auch. Also,
Ja gut, aber ich weiß nicht, bei Samplingrate, wenn ich jetzt CDs zum Beispiel umwandle, behalte ich dieselbe Samplingrate, das ist glaube ich jetzt keine große Diskussion.
Bit pro Sekunde, Entschuldigung, wenn du Bit pro Sekunde nimmst, dann hast du so, dann klar, je mehr du Daten du speicherst, desto besser wird die Qualität.
Ja. Genau, so und ab welcher Rate haben sie es nicht mehr gehört? Kann man da irgendwie so einen Daumen...
Oh, das hat er mir jetzt nicht speziell gesagt, also ich habe es in einem anderen Test mal erlebt, da war es so spätestens ab 256 Kilobit hat man im Blind-AB-Test keine Unterschiede mehr gehört.
Okay. AB heißt komprimiert, unkomprimiert.
Nee, AB-Test heißt beide, also dasselbe Musikstück sozusagen einmal analog, einmal digital komprimiert.
Ach so.
Und du weißt nie, wann was läuft. Es wird immer hin und her geschaltet und nur der sozusagen das Ding steuert, weiß was gerade kommt. Und die anderen können nur hin und her hören und können sagen, das klingt besser, das klingt besser.
Ja, genau.
Und so bei 128 Kilobit...
Hört man schon noch ein bisschen.
Kann man es noch hören bei... Natürlich muss man dazu immer auch sagen, wenn man eine entsprechend gute HiFi-Anlage hat.
Ja, das ist klar. Und das passende Gehör dafür.
Und ein gutes, also ein geschultes Gehör, sprich man hört regelmäßig wirklich ambitioniert Musik. Also da gibt es ja auch nochmal Abstufung. Ja. Der Einzige, der bei 256 Kilobit noch was gehört hat, war jemand, der einen Hörschaden hatte. Der hat einfach nur ein eingeschränktes Frequenzbereich auf einem Ohr gehabt und der hat den Unterschied gehört.
Okay,
spannend. Und damit war er natürlich das Gehör in dem Bereich dann anders, also anders geschult. Und,
Also ich habe eine ganz andere Wahrnehmung gehabt.
Ich habe MP3s mit verschiedenen, also dasselbe Stück als MP3 mit verschiedenen Bitraten mal getestet, ob ich da irgendwas höre. Und hatte den Eindruck, zwischen 128 und höherer Bitrate höre ich schon noch einen Unterschied. Mhm. Aber auch nur im direkten Vergleich. Wenn mir einer irgendwas vorspielt, kann ich nicht sagen, wo das jetzt liegt. Ja. Aber im direkten Vergleich höre ich schon, dass die höhere Bitrate ein bisschen besser klingt, weil die Höhen noch ein bisschen crisper sind.
Ja.
Mit einem guten Kopfhörer oder so. Mhm. Was aber beim einfach nur Abhören eigentlich nicht auffällt.
Das heißt, 128 Kilobit... Über die Laptop-Lautsprecher ist das sowieso alles egal.
Ja, da sowieso, ja. 128 Kilobit gelten, glaube ich, auch so mehr oder weniger als CD-Qualität schon, je nachdem, wo man sich so
umtut. Wobei die CD-Qualität ja jetzt zwar schon gut ist, aber es gibt ja inzwischen auch theoretisch zumindest deutlich Besseres.
Ja, aber CD wurde doch damals immer so als, das ist jetzt digitale Qualität und das ist total super.
Ja,
wobei, auf jeden Fall kann man sagen, 128 Kilobit ist für normale so, Unterhaltungsmusik durchaus adäquat. Ne?
Ja. So. Ja, dann gut, MP3 ist halt quasi nach wie vor so der große Standard. Ist letztlich ein Fraunhofer-Patent. Fraunhofer-Institut macht unheimlich viel im Bereich Video-Audio. Und die haben das halt ursprünglich mal entwickelt, wobei vertrieben, also sozusagen lizenzrechtlich vertrieben wird das von irgendeiner anderen Firma, weil da möchten die sich eigentlich nicht so sehr mit beschäftigen. Ja? Also die möchten forschen und Geld kriegen dafür und andere sollen sich halt um den kleinen Kram kümmern.
Ja.
Also insofern, ich kaufe sozusagen, wenn ich als Firma jetzt irgendwie MP3 machen will, kaufe ich das nicht von Fraunhofer, sondern von irgendeiner anderen Firma, ich weiß nicht, wie die heißt. Ist auch letztlich hier für heute uninteressant.
Ja.
Es gibt auch andere Formate, die ähnlich sind. Ja, Ogg Vorbis.
Ist eigentlich recht bekannt mittlerweile.
Ist recht bekannt, ist ein bisschen ein neueres Format schon als MP3.
Es benutzt ähnliche, Techniken im Grunde genommen. Ist aber weiterentwickelt. Mhm. Das heißt, bei selber Kompressionsrate kriege ich bessere Qualität. Oder anders, bei selber Qualität kriege ich kleinere Dateien.
Ja.
So. Man hat da auch diverse Hörtests gemacht, ist tatsächlich so. Allerdings darf man es nicht überschätzen, weil Ogg Vorbis ist halt neuer. Es gibt auch andere neuere Formate, AAC, glaube ich,
gehört dazu. Von Apple, ja.
Ist eigentlich, glaube ich, auch ein MPEG-Format, oder war das AC3 auch? Jedenfalls gibt es auch andere Formate, die sind einfach neuer als MP3 und die sind auch besser als MP3. Und Ogg Vorbis müsste man eigentlich mit diesen neueren Formaten messen und nicht mit MP3. So ja, gesehen ist es richtig. Halt besser
als das MP3. Problem bei Ogg ist einfach, dass es unheimlich wenige Player dafür gibt. Also ich habe eine ganze Zeit lang rumgesucht, bis ich endlich mal irgendwie einen portablen MP3-Player gefunden habe, der Ogg unterstützte.
Hm. Ja. Hast du jetzt einen?
Ich habe einen, ja. Und der kann nämlich auch noch FLAC. Das war nämlich auch ganz cool.
Zeig mir gleich mal, ne?
FLAC ist eine verlustfreie Komprimierung. Die Qualität ist, also die Kompressionsqualität ist sogar eigentlich noch ganz okay. Also im Endeffekt, die Dateien sind dann so etwa halb so groß. Dazu muss man sagen, bei MP3 ist es in einer guten Qualität ein Zehntel. Also ich meine, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Mhm.
Naja.
Aber FLAC ist eigentlich, also Free Lossless Audio Compression, genau, ist eigentlich ein schönes Format. Zur Archivierung benutze ich das inzwischen. Also wenn ich mir irgendwelche Dateien, Audiodateien sozusagen aufnehme, um sie dauerhaft zu speichern, dann speichere sie als FLAC.
Das habe ich mit dem Nordfunk mal versucht. Ja. Aber irgendwie gab es immer wieder Probleme. Ich weiß nicht mehr, welche Art. Und irgendwann habe ich es einfach gelassen. Das heißt, ich archiviere den Nordfunk mittlerweile als MP3 und Ogg-Vorbis, also genauso wie es auf unserer Website immer ankommt.
Was ja
das
auch können ja okay auch alle lesen.
Was für eine Radiosendung auch okay ist, ja.
Für eine Radiosendung, für unseren Zweck reicht es ja aus, weil wir haben ja jetzt nun, wir spielen jetzt keine anspruchsvolle Musik, bei der man jedes Quäntchen Informationen irgendwie auch nachher brauchen will.
Ja, ja, genau.
Und das ist so, da hatten wir ja vorhin kurz drüber gesprochen, Vergleich verlustfrei, verlustbehaftet. Wir haben es ja alle irgendwie, also Beispiel jetzt aus dem Audiobereich, etwas anderer Audiobereich, es gibt ja inzwischen Remastering-Versionen von allen möglichen alten Stücken.
Ja.
Diese Remastering-Versionen, die zum Teil eine viel bessere Qualität haben als alte Schallplattenvarianten oder Tonbandvarianten, sind nur deswegen möglich, weil man ursprünglich die Daten komplett verlustfrei archiviert hat. Das heißt, man hat Rohdaten archiviert. Man hat also nicht nur die fertig produzierte Schallplatte archiviert, sondern man hat auch schon die rohe, sozusagen bearbeitete
Version abgespeichert. Damals auf Magnetband wahrscheinlich, ne?
In der Regel auf Magnetband.
Ja.
Ja, Magnetband ist ja auch schon ein relativ altes Format. Das,
und man hatte dann jede Spur noch einzeln und sowas. In den Studios quasi.
Richtig.
Und daraus lassen sich nochmal Qualitätssteigerungen und erzielen.
Nur weil diese sozusagen Originaldaten unkomprimiert, unbearbeitet noch vorhanden sind, kann man die Sachen noch ordentlich bearbeiten. Weil wenn ich erstmal sozusagen die Musik fertig gemischt irgendwo auf dem Band oder auf der Platte habe, dann kann ich da zwar auch noch ein bisschen was dran machen, aber eben auch noch begrenzt, weil
die ganzen Spuren sind schon zusammen.
Richtig, es ist schon zusammen. Ja. Und solange ich das noch als getrennte Spuren habe, ist es natürlich ein Riesenvorteil.
Ja. Ja. Und also Spuren heißt dann zum Beispiel der Gesang im Vordergrund und die Instrumente im Hintergrund. Vielleicht sogar die Einzelinstrumente noch als eigene Spur.
Zum Beispiel.
Früher gab es nur Mono, dann kann man jetzt Stereoaufnahmen machen. Das geht aber auch nur, wenn man die Spuren noch einzeln in der Hand hat.
Richtig, wenn man die Spuren halt einzeln in der Hand hat, dann kann man die entsprechend sozusagen auf die Kanäle dann eben so mischen, dass, was weiß ich, der Bassist weiter links, der Gitarrist weiter rechts steht, der Sänger in der Mitte. Also das kann man sozusagen dann noch nachträglich ein bisschen zurechtbasteln. Aber
also ist eigentlich wichtig für sowas, dass man das unkomprimiert im Original speichert. Je nachdem, was man macht, für seine eigene Musiksammlung.
Für die fertigen Musikstücke ist es nicht ganz so spannend, aber wenn ich Sachen eben dauerhaft speichern will, ich sag mal, auch Kopierfehler oder Abspielfehler fallen dann nicht so ins Gewicht, ja, weil das ist halt immer so das große Problem. Das kennt man ja vom CD-Player, wenn ein Kratzer drin ist, dann knackst es oder es setzt aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich solche Probleme weniger habe, ist bei einem unkomprimierten Format oder einem nicht verlustfreien Format halt eben geringer.
Mhm. Dann hatten wir noch Metadaten, auch in Musikdateien. Das
finde ich wichtig.
ID3-Tags kennt man vielleicht von MP3-Dateien, wenn er sich mal ein bisschen mit beschäftigt hat,
ja,
kommt man da schnell dazu, da kann man dann reinspeichern. Wer das produziert hat, von was für einer CD das war.
Also was wirklich wichtig ist, ist, wie der Titel heißt, der Artist, wer das also Interpret und das Album, von welchem Album das ist. Dann kann man auch reinspeichern, aus welchem Jahr das ist.
Tracknummer,
kann man das so zuordnen, dann kann man sagen, wo ich immer Probleme habe, ist bei Hörbüchern. Dann hat man auf einmal 11 CDs.
Ja.
Was ist das jetzt für ein Album? Der Interpret ist jetzt einfach, was ist das für ein Album? Wie mache ich das mit den Tracknummern? Mache ich Track 1 bis 216 oder mache ich Track 1 bis 30 und das jeweils pro CD oder so. Also es ist halt auch schwierig. So.
Ja, das sind dann so Details.
Ja, ja. Genau.
An der Stelle ist es dann immer hilfreich, wenn man sich einmal auf eine Version festlegt, mit der man gut arbeiten kann und die dann konsistent durchsetzt, weil wenn das auf jeder CD anders ist,
ist auch blöd.
Ist das ziemlich blöd.
Ja. Wo es auch ein großes Problem gibt, meiner Meinung nach, ist bei Genre. Also weil
ja.
Ich mache das immer so, ich lege meine CD in den Rechner, meine gekaufte CD in den Rechner. Und mein Rechner guckt im Internet nach, was es für ein Interpret ist, was es für ein Album ist und wie die ganzen Titel heißen. Das ist total bequem.
Ja.
Aber die Leute können sich nicht auf ein Genre einigen, logischerweise.
Klar.
Ist das jetzt Free Jazz oder ist das jetzt Jazz nur
nicht,
oder
Rock? Nicht wie bei Last FM, wo man dann mehrere Tags dranhängt, sondern
ja, geht das genau.
So halbwegs wieder. Aber
ja, vor allem, ich meine, es gibt inzwischen so viele verschiedene Genres. Also ich glaube, wenn man nicht gerade irgendwie Musikredakteur beim Popmusiksender ist, kriegt man die sowieso nicht auseinandergehalten, weil ich habe, ja. Also wenn ich zum Teil die Beschreibung lese, dann lese ich das und denke mir dann, was ist das?
Ja. So geht mir das auch immer.
Das auch. Aber das große Problem ist, auf meinem MP3-Player kann ich zum Beispiel nach Genre sortieren und ich könnte zum Beispiel sagen, oh, ich habe jetzt Lust auf Rock oder ich habe jetzt Lust auf Jazz oder ich habe jetzt Lust auf House. Das ist
schon praktisch, ja.
So, das ist praktisch. Nur dadurch, dass jedes Album, aber auch wirklich jedes Album, immer ein eigenes Genre hat, ja,
ja, ist immer nutzt es halt komplett nichts.
Was dann kann ich auch einfach sagen, ich habe Lust auf das Album. Ja. Und da, also ich meine, ich muss mir das mal sortieren, sagen, okay, ich denke mir 5 Stück aus und die sind es dann halt oder so. Aber das ist halt blöd. Ja, noch nicht
muss
mal,
man die Arbeit machen, mit,
ja. Noch nicht mal Hörspiele sind konsistent als Hörspiel getaggt oder so. Das ist halt doof.
Ja.
Aber das ist halt so ein Problem. Wobei, man kann zumindest Freitext eingeben als Genre. Das ist ganz gut.
Richtig.
Ja. Früher ging dann nur so eine Liste, was eigentlich auch vielleicht ganz gut ist, aber das trotzdem nicht klappt. Ja.
Alle Formate, die wir bisher hatten, hatten die Gemeinsamkeit Audioformate, dass sie letztlich nicht an ein Gerät gebunden waren. Ja, dann gibt es nämlich noch das Format, also bis auf AAC, das ist ja eigentlich so ein Apple-Format. Dann gibt es noch WMA, das ist ein Windows-Format. Diese haben gegenüber den anderen Formaten einen Nachteil. Sie haben DRM eingebaut. Oder die DRM-Option jedenfalls an Bord.
Was heißt DRM?
Digital Rights Management, wobei aus Sicht des Anwenders ist das eigentlich nur noch ein Digital Restriction Management oder wie Tanjev es immer so schön ausdrückt, ein Abspielschutz. Weil genau das ist das, was am Ende ganz oft bei rauskommt. Ich will es abspielen und dann will der Player nicht oder irgendwas anderes will nicht und ich habe am Ende nur Ärger.
Also macht das eigentlich, damit man die Musik nicht kopieren kann,
das haben
ohne
die
dafür zu zahlen.
In Wirklichkeit kann man es nicht abspielen und wenn man es kopiert hat, geht's.
Genau. Wenn man es dann mal das DRM rausgelöst hat
und also so viele
kopiert hat, dann
genau,
kann so man damit arbeiten.
Halt, ja. Genau. Und das schlimmste Problem ist dabei eben die Archivierung, weil wenn der Lizenzserver nicht mehr da ist und ich mein Windows zum dritten Mal neu installiert habe und dann geht's nicht mehr und dann ist meine Musiksammlung, die ich mir für teures Geld gekauft habe, eben Datenmüll. Und insofern für Archivierung ist das gar nicht möglich. Und inzwischen hat sich eben so konsequent nicht durchgesetzt, weil die Leute vor die Wahl gestellt, kaufe ich mir ein kaputtes Lied für Geld oder hole ich es mir in problemlos abspielbar für lau, haben sich die meisten spontan für die zweite Möglichkeit entschieden. Und das eben so konsequent, also, dass die Musikfirmen irgendwann nur noch die Wahl hatten, entweder wir hören ganz auf oder wir hören mit DRM auf. Und ja.
Gut, andere Industrien folgen, demnächst auch in ihrem Land.
Genau, weil sonst kann man es einfach nicht auf seinen MP3-Player kopieren, weil der hat keinen Internetanschluss, um die Lizenz zu prüfen.
Ja, die Videoindustrie wird noch gefühlte 10 Jahre brauchen, bis sie soweit ist. Momentan haben wir mit Blu-ray ja den nächsten Kandidaten für defekte Abspielgeräte auf dem Tisch.
Ja,
für die.
Da wird aber schon dran gearbeitet. Das wird demnächst auch.
Ja, gut, ich meine, das ist ja auch schon mal geknackt worden. Also, ich meine.
Ja, so ein bisschen. Auch so der Witz wird ja immer geknackt.
Am Ende wird es immer geknackt. Insofern, die einen brauchen halt nur etwas länger, bis sie es merken.
Ja.
Ja, für Videocodecs haben wir dann eigentlich so richtig gar keine Zeit mehr.
Aber das ist vielleicht auch dann zu speziell. Also wenn man selber mal Videos erstellt, dann...
Das wird auch ganz schnell ganz, ganz speziell. Also ich sag mal, was jeder kennen sollte, ist AVI und MPEG. Das kann auch heute praktisch jeder abspeichern.
Ja, ja, AVI, wobei das halt auch immer nur die Container sind, was dann für eine Codierung drin ist.
Jetzt geht's dann doch los.
Ja, genau. Davon wollen wir gar nicht anfangen.
Wir haben noch 3 Minuten. Wir haben 60 Sekunden Zeit zu erklären, was ein Container ist.
ein Container ist im Prinzip, ja, es ist wie ein Karton, in den ich verschiedene Sachen reintun kann. Da kann ich entweder nur Musik reintun oder nur Bild reintun, also Video reintun, oder ich kann beides zusammen reintun. Aber welches Format ich dann nehme, da habe ich dann halt sehr viel Auswahl. Okay. Problematisch, wenn ich halt irgendwelche sehr exklusiven Sachen nehme, ist, dass der, der es abspielen will, dann erstmal irgendwie eine Stunde im Internet rumsuchen kann, bis er irgendwas findet, womit er es abspielen kann. Inzwischen ist es zwar etwas einfacher geworden, weil es inzwischen schöne Player gibt, die einfach die meisten Codecs schon gleich mitbringen.
VLC und M-Player.
Ja, kann man richtig so nehmen. Ja, VLC ist sehr, sehr schön, weil das eigentlich von Haus aus fast alles schon kann. Gibt es auch für alle gängigen Systeme, glaube ich.
Der Standard-Windows-Player sagt immer nur, ich suche einen Codec und dann findet er doch keinen.
Richtig.
Schade.
Ja, damit
sind wir dann durch.
Sind wir eigentlich schon fertig? Haben wir schon
ein Thema noch mehr? Haben wir ein Thema für die nächste? Wir können es einfach eins ausdenken.
Wird wieder Medienkompetenz. Als nächstes wäre irgendwie Internetprotokolle, Internet.
Nee, Internet.
Wissen wir noch nicht. Wir veröffentlichen es einfach auf unsere.
Genau.
Wir veröffentlichen das auf unserer Website nordfunk.cccmz.de. Einfach mal reinklicken, da gibt es auch diese Sendung zum Nachhören, wie alle anderen auch.
Genau. Kann man auch Kommentare dazu schreiben, was einem gefallen hat, was man anders haben möchte.
Ein paar Infos geben wir in der Regel auch nochmal dazu, vielleicht ein paar Links oder so.
Genau.
Und ja, bis in 4 Wochen wieder.
Das war der Nordfunk mit Tanjev,
dem Pi
und dem Carsten.
Und wir hören jetzt noch Furycane mit It's My Dream und nach uns Markus Ritter mit Why Should the Devil Have All the Good Music?